Orkenspalter TV labert. Mit 10 Jahren Verzögerung haben Malgi Stritter und Nicolas Mendrek gemerkt, dass Podcasts viel weniger Arbeit machen als Videos und dass viele ihre Supporter auf Patreon sie bevorzugen. Hier reden Malgi und Nico über alles, was nicht oder noch nicht ins Videoformat passt. Es geht um Pen & Paper, Kino und Videospiele. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon und landet dann mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt.
Das hier ist ein Auskopplungsprojekt zu einem Auskopplungsprojekt. In unserem Orkenspalter TV Labert haben wir eine Reihe, die heißt The Good Batch, wo wir über Star Wars reden und über gute Dinge an Star Wars. Und das hier ist The Good Bridge, wo wir über gute Dinge aus Star Trek reden. Und das machen wir nicht nur zu zweit. Nico ist auch hier. Hallo Nico.
Hi.
Sondern zu dritt, denn die Patricia Lührmann ist auch mit dabei. Die kennt ihr vielleicht aus Let's Plays von uns. Und sie ist auch ein riesen Star Trek Nerd. Hallo Patricia.
Ein wunderschön. Juhu.
Ja, wir hatten irgendwann neulich diese Idee, wir müssen mal dringend gemeinsam über Star Trek reden und du hast, wenn ich mich richtig erinnere, vorgeschlagen, mit welcher Folge wir anfangen wollen.
Ja, mit In the Pale Moonlight, ich weiß gar nicht, wie heißt sie?
Sie heißt tatsächlich Im fahlen Mondlicht auf Deutsch.
Heißt sie wirklich Im fahlen Mondlicht?
Was selten ist bei Star Trek.
Ja.
Ich wollte aber noch reingrätschen und sagen, vielleicht kennt ihr Patricia nicht nur von unseren publiken Let's Plays, sondern auch von den Bühnen, auf denen sie auftritt. Mhm. Als Stand-Up-Comedian. Sagt man Comedian in dem Fall oder sage ich auch Comedian?
Ich war bei dem Wort immer, also es gibt tatsächlich das Comedian, das wäre dann aber die, ich glaube, französische Variante. Hm. Und ich bin aber immer bei dem amerikanischen Neutrum geblieben irgendwie.
Weil du gar nicht auf Französisch auftrittst.
Genau. Es ist, kein großer Vorzug von mir.
Nein. Ich glaube, das wäre auch kein Mittel gewesen, die Leute in so eine Halle zu locken, wenn wir gesagt hätten, das ist auf Französisch. Ich vermute mal, dass die wenigsten unserer Zuhörenden so frankophil sind, dass sie sich das dann geben würden. Aber ich möchte da jetzt auch keine Mutmaßungen anstellen. Außerdem reden wir über Star Trek und nicht über die Sprachverständnisse unseres Publikums. Entschuldigung für diesen Exkurs.
Und vielleicht wärst du auch überrascht.
Vielleicht wäre ich auch total überrascht, ja. Mhm. Also ich weiß, dass Moritz Melim sehr gut Französisch spricht. Französisch spricht? Siehst du, ich kann nicht mal Deutsch, aber Moritz kann beides. Grüße an Moritz. Ja, aber wir gehen heute über Star Trek.
Ja, und wir reden über In the Pale Moonlight, die 19. Folge der 6. Staffel von Deep Space Nine, weil Patricia sich das gewünscht hat. Warum diese Folge?
Warum diese Folge? Auf Anraten von, oder auf, naja, wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen über Star Trek unterhalten. Wir plaudern jetzt ja hier aus dem Nähkästchen. Und Nico sagte, nein, eigentlich die beste Serie ist Deep Space Nine. Und ich sagte, nein, die beste Serie ist TNG. Und ich habe es dann aber tatsächlich doch noch mal getan und mir den ganzen Deep Space Nine-Kram noch mal reingezogen, den ich tatsächlich nur einmal gesehen hatte. Mhm. Und zwar, als er damals rauskam, was man dann halt eben als Star Trek-Fan so gemacht hat. Man hat den Kram tatsächlich mit ganz viel Werbeunterbrechung auf ganz normalen Sendern sich angeschaut.
Auf Sat.1 nachmittags.
Mhm. Ja, ganz schlimm. Und das macht schon was kaputt. Tatsächlich, glaube ich. Mhm. Und ich war halt deutlich jünger und doch überrascht, wie anders der Rewatch dann bei mir gelaufen ist. Und dass ich doch zugeben muss, dass Deep Space Nine rein sachlich die bessere Serie ist, auch wenn mein Herz nach wie vor Next Generation gehört. Ist das mit Abstand die beste Folge, die ich aber vorher, als ich sie das erste Mal gesehen habe, gar nicht so, ja, die ist so vorbeigeflogen. Es halt, war halt so eine Folge, die so ein bisschen Metaplot hatte, der dann zu anderen Sachen geführt hat. Und zwar, wie die Romulaner in den Konflikt mit dem Dominion eingebunden werden. Und das eben ganz, ganz ungünstig oder ganz, ganz hinterfotzig, wie man so schön sagt. Nee, sagt man sowas jetzt ja eigentlich? Hinterrücks?
Ich glaube, man darf immer noch hinterfotzig
Hintergeschlechtsteilig.
Sagen.
Hintergeschlechtsteilig klingt übel, ne? Ja, egal. Von Garak und Sisko.
Aber das kommt ja gar nicht von, hinterfotzig kommt ja, wie wir wissen, von Fozzie Bear und hat überhaupt nichts mit Geschlechtszeilen zu tun.
Oh, von Fozzie Bear. Ja.
Nein, keine Ahnung, wer das kommt, aber ich wollte
der sensationelle Comedian.
Genau, ja. Der auch nicht französisch aufgetreten ist.
Genau, waka waka.
Waka waka.
Das waka waka. Wakanda. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht einmal kurz ausholen und darüber reden, in welcher Situation wir sind, weil wie du gerade sagtest, Patricia,
in
es ist
Situation der Metaplot. Bist du in deinem Arbeitszimmer und dir ist kalt, du hast eine Decke um.
Patricia, mein Mann hält sich auch für einen Comedian.
Haha, ich bin so lustig. Ja, dann schneiden wir das wohl wieder raus, was? Oder wir lassen es drin, einfach nur, weil es irgendwie amüsieren wird.
Wenn wir ehrlich sind, wenn Nico sagt, wir schneiden es raus, meint er auch sich selbst. Das heißt, du wirst nachher die einsame Entscheidung treffen.
Genau, so wie Sisko. Die einsame Entscheidung wie Steven Seagal, meinst du?
Mieser Film.
Ja. Furchtbarer Film, ja. Oh, Kurt Russell vor allem. Steven Seagal stirbt nach 10 Minuten, Gott sei Dank.
Echt? Ich hab den nie gesehen.
Der Spoiler für die einsame Entscheidung von 1995 oder so, keine Ahnung.
Danke.
Ungefähr gleichzeitig rausgekommen wie die Serienfolge. Nee, früher, über die wir heute reden. Die müsste von 98 sein. Da täusche ich mich da.
Von 98.
Ja, ich hatte eben rausgesucht, wann sie erschienen ist. Genau, 15. April 1998.
Ja. Bevor wir aber drüber reden, wo wir im Plot sind, zur Zeit von In the Pale Moonlight. Was ist überhaupt Deep Space Nine für eine Serie? Wir haben ja gerade schon gesagt, war eigentlich deine zweitliebste Star Trek-Serie. Jetzt musst du objektiv sagen, Patricia, dass sie besser ist als TNG. Mir geht's ähnlich. Ich halte sie objektiv für besser. Natürlich hängt mein Herz an Captain Picard, weil das meine Sozialisierung mit Star Trek war. Und das wird man nie wieder, das wird nie überschreiben können, oder?
Ja. Es ist tatsächlich, da ist so viel Emotion dran. Ich konnte mir auch tatsächlich Picard angucken und mir dabei zusehen, wie mein Gehirn gesagt hat, das ist der hinterletzte Rotz. Mhm. Und mein Herz aber sagte, oh, es ist so schön, ich möchte weinen. Mhm. Es ist ganz schlimm.
Wir gehen von Staffel 3 jetzt, oder?
Ja, Staffel 3. Die anderen Staffeln sind gar nicht passiert.
Nee, ich glaube, das haben die selber gemerkt, dass die nicht passiert sind. Ja.
Aber es ist ganz, ganz schlimme Serie. Aber sie nimmt sich zumindest nicht so ernst. Ich finde das immer diesen Twist, wenn, weiß ich nicht, wie heißt der denn, mit Seven of Nine und
Ruffy
miteinander sprechen und eigentlich sagen, wir laufen ja nur rum, wir warten, bis die Handlung bei uns ankommt. Das ist, das fand ich grandios. Da habe ich auch mit What the Fuck vorgesessen und gleichzeitig fand ich das sehr, sehr,
vielleicht hatte auch einfach jemand improvisiert am Set und das war eine Beschwerde über die Situation, in der sie waren.
Sagen die Charaktere das? Wir laufen hier rum und warten, bis die Handlung bei uns ankommt? Das habe ich nicht mehr auf dem Zettel.
Sie sagen sowas Ähnliches tatsächlich. Okay. Wir sind hier eigentlich sind wir die Hauptcharaktere und eigentlich kriegen wir hier viel zu wenig Rampenlicht oder irgendwie sowas. Sie unterhalten sich über sowas und laufen halt de facto irgendwo an einem Punkt auf der Erde rum, wo sie darauf warten, dass irgendetwas oder irgendjemand mit ihnen Kontakt aufnimmt, damit die Handlung weitergeht. Tatsächlich laufen sie da nur rum.
Wir gehen von Staffel 2 von Picard und du hast natürlich recht, aus deren Sicht müsste die Serie heißen Seven of Nine und Raffi laufen auf der Erde rum und warten, bis der Plot, oder nein, wie heißt Raffi eigentlich wirklich? Sie heißt Raffaela,
ich hab den
Namen vergessen. Musiker, sie heißt Raffaela Musiker und natürlich heißt Seven of Nine Annika Hansen, wie wir alle wissen.
Ja.
Denn das ist die eine Tatsache, die jeder Star Trek-Fan natürlich weiß, ne? Die komplette Biografie von Seven of Nine. Weil
nein.
Zumindest als ich aufwuchs mit Star Trek, war Seven of Nine halt das Gesicht von Star Trek.
Nein.
Also so in den späten 90er, die war ja auf dem PC-Action-Cover sogar drauf. Das war ja wirklich die Marketingmasche, um uns heranwachsenden Jungs zu sagen, ihr müsst jetzt aber mal Star Trek gucken. Denn guck mal, was wir hier haben. Seht ihr das? Wollt ihr das nicht sehen?
Anstrengend.
Du fandst die anstrengend, okay.
Ja, man Kate Mulgrew im Übrigen auch.
Ich finde, die Serie wird deutlich besser, sobald Seven of Nine mit drin ist, aber sie wird halt auch die Seven of Nine Show und man merkt ja auch sehr deutlich, dass sie mit dem Produzenten zusammen ist. Und es gab ja wohl sehr viel Stress hinter den Kulissen, gerade mit Kate Mulgrew, die dann sich ausgebootet gefühlt hat. Aber wir gehen halt ja nicht bei Voyager. Wir wollten ja gerade Next Generation und Deep Space Nine vergleichen. Und was sind denn die Punkte, wo du sagst, deswegen liebst du Next Generation, Patricia?
Next Generation. Es ist immer so mit der ersten großen Liebe, ne? Wenn du die erste Serie, die du geschaut hast oder die dich für Star Trek irgendwie empfänglich gemacht hat. Also klar, ich kannte tatsächlich Classic, fand aber, ja, war ein bisschen oll. War damals schon ein bisschen oll. Und dann kam Next Generation und ich habe am Anfang auch ein bisschen gefremdelt. Also Leute in diesen Pyjamas, das fand ich etwas seltsam. Und
das fandest du seltsam nach den Uniformen aus der Classic-Show.
Okay. Ja, weil ich mir gedacht habe, warum machen sie es denn jetzt noch schlimmer? Also, das war meine erste Assoziation. Genau. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass in der Mission Farpoint-Folge auch Typen in den Röcken rumlaufen. Das ist mir vor kurzem auch beim Rewatch wieder aufgefallen. Ach, guck mal, die waren sowas
progressiver, als sie sich eigentlich trauen durften.
Genau, sind ja mega ihrer Zeit voraus. Ist mir einfach nie aufgefallen.
Und wie alt warst du denn, als du das zum ersten Mal gesehen hast?
Oh Gott, ich erinnere mich, ich habe vor dem Schnee, immer noch schneeproduzierenden Antennenfernseher meiner Großmutter gesessen. Das muss, oh Gott, 92 gewesen sein. Mhm. Oder sowas.
Ich habe nochmal nachgelesen, 1990 lief die erste Folge bei uns im deutschen Fernsehen.
Genau.
Also mit krassem Versatz, 3 Jahre.
Ja, also ich muss das muss ungefähr so diese Zeit gewesen sein. Ich weiß noch, ich bin von der Schule gekommen und das lief dann um 16 Uhr auf dem zweiten.
Genau, ja. Also um den Dreh, 16, 17 Uhr im zweiten. Ich habe fast keine Folge zu Ende geschaut, weil es immer Essen gab.
Ja, das war, ich habe angefangen, das zu gucken und fand das erst seltsam und dann aber nach, keine Ahnung, 4, 5 Folgen war ich völlig drin, hatte alle Figuren drauf und hab auf die nächste Folge gefiebert. Also ich fand es wirklich toll. Und
was hat dich denn dann gepackt? Also es fängt ja wirklich seltsam an. Was war der Punkt, wo du sagtest, das gucke ich jetzt?
Der Punkt war, weil die Welt war so dicht. Das hat mich doch beeindruckt. Also das merkt man so in Mission Farpoint, in den ersten Folgen merkt man es gar nicht so sehr, aber dass die Welt im Prinzip wirklich so ihre eigenen, ihre Vergangenheit schon hatte, auf die sie sich dann auch immer wieder bezogen haben. Mhm. Und dann haben sie ja permanent erweitert. Also man hatte das Gefühl, alles ist möglich und gleichzeitig gab es trotzdem eine Vergangenheit. Das fand ich ganz toll. Das hat mich irgendwie gepackt. Also überhaupt dichte Welten und dichte Lore sozusagen, die packt einen.
Du meinst also, dadurch, dass es schon die alte Serie gab und mehrere Kinofilme, auf denen sie aufbauen konnten, als Lore-Background, aber die man gar nicht kennen musste. Einfach damit du das Gefühl hattest, da ist ganz viel Worldbuilding, ganz viel, was man noch erforschen kann.
Ja.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Bei mir war es einfach, ich war 9 oder 8 und da lief was im Fernsehen mit Raumschiffen und naja, nicht Laserstrahlen, aber sowas Ähnlichem. Es war so eine Star Wars-Ersatzdroge, weil Star Wars konnte man ja nur dann sehen, wenn man die Videokassette ausgeliehen hat oder wenn es zufälligerweise mal im Fernsehen kam, aber Star Trek war dann immer da. Ich kannte Star Trek überhaupt nicht vor Captain Picard. Das war mein Erstkontakt.
Ja.
Obwohl die ersten Folgen, naja, die Folge, wo Wesley zum Tode verurteilt wird, weil er ins Blumenbeet getrampelt ist. Ja, das, und dann laufen da alle Unterwäsche rum die ganze Zeit. Das war schon, das fand ich damals auch schon seltsam.
Ja, das ist, also die Kleidung, da habe ich mich auch, also auch als ich heute nochmal so über die Bilder so drüber gejoggt bin und gedacht, oh, es sind aber schon so ein paar Modesünden dabei. Ich meine, das musste im Übrigen heute, Glückwunsch, Marina Sirtis wird heute 69 Jahre alt.
Echt? Das, wow. Ja.
Oh, nice.
Ja, genau. Das habe ich auch gedacht, das ist sehr passend. Die musste diese ganzen Sünden sehr, sehr ertragen, fand ich. Mhm. Also ich weiß nicht.
Königin der V-Ausschnitte.
Also ich fand ihre Outfits nicht so schlecht damals, als ich das, muss ich zugeben. Ich war dann ja auch schon irgendwie Teenager, als das lief und dann war das okay. Ich fand es sehr schade, dass Tasha Yar so früh ausgestiegen ist, weil ich die wirklich nett fand.
Ah.
Ja, aber ja, die anderen beiden Damen sind so ein bisschen, ich meine, Crusher hat so was Mütterliches, ne? Damit sprichst du keinen Teenager an.
Nein, das sollte sie auch, glaube ich, gar nicht.
Ja, und Troy sollte eher der Eye-Candy sein, aber irgendwie ist sie halt auch sehr zurückhaltend.
Unerreichbar.
Ja, ich weiß nicht. Und Tasha ist halt jemand, der irgendwie ein bisschen nahbarer wirkt und zupackender und ich weiß nicht, athletisch. Irgendwie hatte sie mehr Charisma, was mich ansprach. Und natürlich wollte ich immer Riker sein oder Worf, eins von beiden. Manchmal auch Data. Aber auf jeden Fall gibt's genug Identifikationsfiguren in dieser Serie für mich. Was waren denn deine, Patricia?
Ich bin tatsächlich Crusher-Fan seit erster Stunde. Immer schon gewesen. Und damit meine ich nicht Wesley. Das hatte, witzigerweise, hat das was von, ich fand, das war die erste starke Frauenfigur, die nicht permanent auf Sex getrimmt war. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich meine nicht, dass die scheiße aussah, da sieht da niemand scheiße aus, darum geht's ja gar nicht, aber dass die, die hatte was zu sagen, die hatte einen Job und die hat, obwohl sie die Mutter war, nicht dauernd die Mutter raushängen lassen. Mhm. Also dadurch, dass Wesley ja auch in Staffel 2 komplett alleine gelassen wurde, war das ja auch schon sowas, wo du gedacht hast, was zur Hölle? Aber die war halt eine eigenständige Person. Und was ich halt auch immer schon ganz cool fand, war, die hatte ihre, also schon von direkt von der ersten, ich glaube, die zweite Folge ist das Gedankengift, dieses, wo die alle, wo die alle besoffen sind.
Naked Now oder Naked Time, eins von den beiden. Das war genau. Ja, eine Fortsetzung einer Originalfolge.
Genau. Und in der Folge wird ja eigentlich schon klar, dass das mit Picard auch irgendwie, dass die was miteinander haben, was so ganz unbestimmt ist. Und sie hat ihn aber nie in also die beiden sind ja auf Augenhöhe begegnet. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich an Serien oder überhaupt an generell an Verpaarungen immer sehr schätze, wenn da kein Machtgefälle drin ist. Und obwohl Star Trek, und das ist ja wieder so ein militärischer Hintergrund, halt eine starke Hierarchie hat, ist das da. Ja,
aber wenn jemand auf dem ganzen Schiff dem Captain sagen kann, was er tun soll, dann ist das die Chief Medical Officer.
Richtig.
Ja, aber glaube ich. Ja, das tut sie auch manchmal. Und sie haben ja auch schnell gemerkt, dass das problematisch ist für die Drehbücher, die starke Hierarchie. Deswegen haben sie in allen späteren Serien Wege gefunden, die aufzubrechen. Ja. Also in Deep Space Nine, in Voyager und in Enterprise gab es diese Möglichkeiten dann ja. Und ich glaube schon, dass das von vornherein ein Gedanke war bei der Konstruktion der Zusammensetzung der Mannschaften, oder?
Mhm. Ja. Also Crusher ist definitiv die coolste Figur. Und das ist ja auch später in den Folgen. Das kommt ja immer wieder auf. Also gerade in der letzten Staffel gibt's ja noch mal eine Folge, wo die beiden miteinander verbunden werden und im Prinzip noch mal das wirklich komplett aufgedröselt wird, ob die was miteinander anfangen oder nicht. Und sie schickt den letzten Endes in die Wüste. Und das fand ich auch irgendwie. Ich meine, ich habe vor der Glotze gesessen und gesagt, warum tut sie das? Ich versteh's nicht. Und es ist bis heute so, dass man es nicht versteht. Aber das fand ich auch immer ganz cool, weil Crusher war halt auch immer eine, die dann letzten Endes getan hat, was getan werden musste. So, und das ist auch der Arzt, der die Wumme in die Hand nimmt und auf Leute schießt und so. Also das fand ich halt auch immer halt konsequent. Die war halt eine starke Figur. Das ist richtig cool. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass Gates McFadden in der zweiten Staffel rausgeflogen ist, weil sie sich mit den Produzenten am Arsch hatte, weil sie gesagt hat, das sind sehr sexistische Drehbücher. Also das muss es wohl gewesen sein. Okay, das musste Diana Mulder dann irgendwie ein bisschen ausbaden, weil die konnte keiner leiden.
Dabei fand ich sie tatsächlich die realistischere Ärztin.
Ja.
Also
wobei sie war einfach nur Pille mit einer Perücke.
Also so ein bisschen, aber ich mag Pulaski.
Ich mag sie auch, ja.
Sie trocken, ist wie sie ist, die lässt sich von niemandem was sagen. Die hat diese Aura von, ich weiß das, ich kann das, lass mich.
Ja, aber sie haben den Fehler gemacht, dass sie benutzt haben, um Datas Character-Arc aufzubauen, ne? Weil das ihr Arc war ja, sie muss jetzt Data als lebendes Wesen anerkennen, was sie am Anfang nicht tut, und damit hast du direkt alle Fans gegen sie aufgebracht, ja, die halt Data-Fans waren, und natürlich mochte jeder Data.
Da sind wir bei einem Punkt, den Nico mir gegenüber öfters geäußert hat, weswegen TNG auch so gut funktioniert. Das ist eigentlich, sind das die X-Men.
Ja, das sind die X-Men, das sind Superhelden im Weltall.
Ja. Alle Echt? Haben ihre eigene Superkraft. Du hast den Typen, der eigentlich blind ist, aber dadurch noch viel mehr sehen kann. Mhm. Du hast den Roboter, der aber unglaublich stark ist und schnell und schlau, aber damit hadert, dass er unemotional ist. Und du hast die Frau, die Gefühle spüren kann. Also es ist schon weniger Science-Fiction als mehr eine Comic-Superhelden-Truppe.
Den Monstermann,
ja.
Ja, du hast das Wunderkind.
Ich habe das nie so gesehen, weil das ja alle so sind. Das sind ja dann ganze Völker, die so sind. Das fand ich immer.
Das ist ja eh die Frage, warum schicken die Betazoiden eigentlich in eine Halb-Betazoidin für das Flaggschiff der Föderation? Als Kernplanet der Föderation, Beta Z, schicken sie eine Behinderte quasi, damit sie.
Wow.
Ja, ist
weil,
doch so.
Weil die ganzen Voll-Betazoiden-Frauen, weil offensichtlich haben die Männer ja nichts zu sagen, auf diesem Planeten gesagt haben, oh, wir haben aber so wirklich keine Lust jetzt auf diese ganze dröge Sache, da müssen wir uns ständig irgendwelche Streichquartette anhören oder Leute, die Shakespeare zitieren.
Ja, wir gehen nur auf Schiffe mit weiblichen Captains.
Mhm.
Der Einzige, der keine Superkraft hat, ist Riker, aber das würde ich vielleicht auch nochmal zur Debatte stellen, ob Riker nicht die beste Superkraft hat, nämlich die seines Barts und seines unglaublichen Charismas.
Mhm.
Es ist der beste, dass das Wort affektiert hat, habe ich auch von Crusher gelernt. Ich finde, dieser Bart ist eine Affektiertheit. Das fand ich auch super cool.
Ist der Bart versteckt ein Doppelkinn, das wissen wir doch alle. Genauso wie seine Uniform seinen Bauch verstecken soll. Das funktioniert ja auch einigermaßen. Ich war trotzdem sehr großer Riker-Fan. Ich wollte, in dieser Serie wollte ich wie Riker sein oder wie gesagt, manchmal auch wie Data oder Worf. Und deswegen habe ich mich dann später mit Deep Space Nine ein bisschen schwer getan. Wer war denn, Maggie, willst du noch sagen, was deine Identifikationsfigur in Next Generation war?
Das allererste Mal, dass ich Next Generation gesehen habe, dass ich mich daran erinnern kann, war ich so klein, dass es für mich Wesley war.
Oh, scheiße.
Ich habe die Folge Die erste Folge, an die ich mich erinnere, die ich von TNG gesehen habe, war die, wo Wesley auf der Akademie ist. Mhm. Und da versucht zu bestehen. Mhm. Und da dachte, und für mich war das so ein so, oh, guck mal, da sind Kinder, die können studieren, um dann auf Raumschiffen zu arbeiten, das will ich auch.
Okay, mhm. Das
hat aber nicht lange vorgehalten. Das war nur meine allererste Identifikationsfigur. Und dann war es zugegeben keine von den Frauen, sondern ich habe mich mit Riker am ehesten identifiziert. Mhm. Hm. Weißt du?
Warum?
Charmant, der charmante Typ, der irgendwie aber trotzdem sehr kompetent seinen Job macht. Wer will das nicht sein?
Ja, das stimmt.
Ich fand den immer drüber. Das ist ja lustig. Ich
auch drüber.
Ich fand Riker immer, ja, Riker war für mich derjenige, der vorgehen muss. Den du so im Dungeon, den du vorschickst, der die Fallen auslöst. Weil der ist irgendwann mal einfach dran. Der ist ja so risikofreudig, der ist irgendwann dran. Und das fand ich halt auch interessant, weil Picard halt irgendwie der Captain war, der immer schön auf seiner Brücke geblieben ist und immer Riker vorgeschickt hat.
Weil Riker immer gesagt hat, nee, das ist nicht Protokoll.
Ja.
Ja.
Das ergibt ja auch tatsächlich Sinn. Also ich finde es auch für das, was die Serie sein wollte, dass du halt quasi zwei verschiedene Plots und Perspektiven hast. Einmal das Diplomatische auf der Brücke, das Taktische und dann vielleicht die Action-Szene in dem Styropor-Felsengarten. Ja, dann kannst du ja zwischen zwei Figuren hin und her wechseln, die das besser transportieren.
Amos, das Teermonster.
Oh Gott, das Teermonster. Ich hasse das Teermonster.
Das war so doof.
Das hat mich traumatisiert als Kind. Wir bringen jetzt echt eine Hauptfigur um? Mit einem Teermonster?
Ich fand das vor allen Dingen so, das war so Classic. Das war wirklich in so einer Scheißkulisse.
Oh Gott, ja, da hätte auch Shatner reinfallen können und noch mal eine halbe Schraube dabei machen und in die Kamera starren mit aufgerissenem Mund.
Die Sets waren auch, also aus heutiger Zeit, ich weiß, wusste damals, als ich dann TOS gesehen habe später, wie gesagt, ich kannte es nicht in den 90ern, dachte ich mir, das kann ja kein Mensch gucken. Diese altbackenen Kulissen, diese Beleuchtung, dieses Pacing. Aber mit den 30 Jahren Abstand von heute ist es identisch, ne? Also zumindest diese Pappkulissen sehen genauso aus wie in der Originalserie in TNG. Nur die Brücke sieht halt viel besser aus, natürlich.
Aber weißt du, was total gut aussieht?
Marina
Sirtis. Troy. Nein, eins meiner Lieblingssets in allem, was mit Star Trek zu tun hat, ist die Promenade auf Deep Space Nine.
Also kommen wir jetzt mal zu Deep Space Nine.
Ich dachte, wir könnten mal langsam zu Deep Space Nine kommen.
Ja, können wir.
Vielleicht können wir noch mal kurz klären, was TNG für eine Serie ist, bevor wir dazu kommen, wie Deep Space Nine anders ist. Weil TNG ist ja eine Monster of the Week Serie.
Ja, TNG ist eine Serie, die noch das klassische Serienformat hat, das wir auch danach durchaus noch lange hatten, dass jede Folge möglicherweise die erste ist, die eine Person sieht, weil du das schaust, was im Fernsehen gerade kommt. Und deswegen muss jede Episode idealerweise auch für sich stehen können. Das heißt, es darf nicht zu viele Dinge geben, die aufeinander aufbauen, nicht zu viele Charakterentwicklungen, die es unmöglich macht, wenn du eine Folge aus Staffel 1 gesehen hast, zu verstehen, wie die Person in Staffel 5 drauf ist. Klassisches Fernsehen.
Diese Denke ist übrigens bis 2005 oder 2004 nicht fallen gelassen worden. Ja. Ne? Also alle Serien aus der Star Trek Prime-Zeit sozusagen, aus der Hochzeit von Star Trek, hatten diese Produzentenvorgabe. Nur die AutorInnen wollten das halt teilweise anders haben und mussten dann an den Produzenten vorbeiarbeiten, wo sie sehr kreativ wurden zwischendurch. Wo man auch merkt, dass sie ihre Restriktionen hatten. Denn wenn wir dann zur Zeit von Deep Space Nine kommen, ist schon klar geworden, die AutorInnen wollten, oder auch teilweise die Produzenten, wollten das eigentlich anders machen. Nämlich wie?
Also erstmal gehen sie weg von dieses Schiff fliegt, du hast ein Schiff und das fliegt überall hin. Das heißt, du kannst jede Folge woanders spielen haben, sondern du hast diesen Hub. Du bist auf einer Station, die sich nicht bewegt. Dadurch muss es sich mehr auf die Charaktere konzentrieren. Diese Charaktere sollen sich entwickeln und es soll auch einen fortlaufenden Plot geben, der über mehrere Staffeln erzählt wird.
Aber trotzdem muss jede Folge für sich stehen.
Ja, das ist natürlich dann auch etwas, was irgendwann nicht mehr so gut funktioniert bei Deep Space Nine.
Zum Ende hin nicht mehr.
Deswegen ist eine Serie, die tatsächlich immens davon gewinnt, dass man sie auf Streaming schauen kann und mehrere Folgen hintereinander wegschauen kann und sagen kann, wir fangen jetzt hier an und dann schauen wir die und nicht darauf angewiesen ist, was gerade im Sendeplan steht. Und das war aber mehr oder weniger das, was Showrunner und einige der Showrunner und die HauptautorInnen wollten und nicht unbedingt, was jetzt die Produzentenriege wollte. Und es ist sehr interessant, dann Podcasts, Interviews und dergleichen zu hören, unter anderem von Ira Stephen Bear, der Showrunner war. wie sie das angegangen haben, dass sie ganz früh schon Hinweise auf das Dominion haben fallen lassen, aber halt keine Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Ja.
Das erste Mal, dass ein Changing erwähnt wird, also abgesehen von Odo, ist, ich glaube, Folge 10 von Staffel 1 und das Dominion kommt dann in Staffel 2 schon sehr früh vor. Also als Erwähnung und am Ende taucht sie dann noch auf in Staffel 2. Aber wo wir jetzt gerade bei Character Arcs waren, Patricia, glaubst du, dass die Hauptfiguren von TNG sowas haben wie einen Charakterbogen? Also entwickeln sich die Charaktere über diese 7 Jahre?
Ich habe schon das Gefühl, dass sich, na okay, gut, Picard ist Picard am Schluss auch. Na, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Data entwickelt sich, muss er ja, weil Data lernt ja permanent dazu. Und wird ja dann in den Filmen auch nochmal, da wird ja dann nochmal so ein kompletter Push vollzogen mit dieser.
Aber erst in den Filmen.
Genau, mit diesem Emotionschip. Aber auch der lernt ja viel über seine Geschichte, auch im Verlauf. Also es geht sehr, sehr viel langsamer. Ich finde auch, dass tatsächlich die Figuren sich, also auch die Figuren auf der Brücke, die Beziehungen zueinander verändern sich. Es ist ja auch, was ja irgendwie eigentlich so komplett nebenbei läuft, dass Worf zwischenzeitlich sich mal für Troy interessiert, dass Riker und Troy irgendwie, die lassen nicht voneinander und gleichzeitig sind es aber auch nicht zusammen und das ist irgendwie, das wird ja auch alles sehr, sehr vage gehalten. Crusher Picard, diese Kiste, dass Data und Geordi halt eine tiefe Freundschaft verbindet, die halt immer tiefer wird. Ist schon, also ich finde schon, dass sich das entwickelt, aber ja.
Aber es sind immer nur graduelle Entwicklungen entlang derselben Strecke, sag ich mal. Ja,
gleichen Vektor, so meinst du. Also es ist am Anfang an klar, Data wird menschlicher und dann, wenn du ihn dann Ende Staffel 7 guckst, ist er menschlicher, als er am Anfang der ersten Staffel ist. Picard taut auf gegenüber seiner Mannschaft, gegenüber Kindern. Am Anfang ist er ja wirklich komplett, lasst mich alle in Ruhe, ich brülle euch meine Befehle entgegen und gehe sonst nicht mit euch. Also fast schon Soziopath irgendwie.
Aber es wird vor allen Dingen durch so Nebenfiguren wird es gemacht. Also es sind ja so Figuren, die immer wieder auftauchen, wie der Bruder von Worf, also Kern wird da ja irgendwie eingeführt. Die Frau von Worf, die erste, die verstorben ist, die Kayla.
Kayla, ja.
Mhm. Die, was sind denn da noch für Figuren, wer nebenbei läuft? Ja, okay, gut, Tasha.
Die Eltern von Worf.
Fliegt raus, ja, naja, gut.
Generell Eltern von Riker, von Troy. Von
genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Entwicklungs Wirbelwind ist ja nun Loxana Troy, die bis nach Deep Space Nine ihre Krallen ausstreckt und Leute da durcheinander wirbelt. Also die ist ja grundsätzlich sehr ein Störfaktor. Ist ja wie die laufende Sitcom, die einmal durch die Folge fegt.
Schön gesagt, ja.
Also auch alle Leute wirklich super frech angeht. Im Prinzip sagt Loxana Troy alles das, was sich die Fans wünschen. Es ist, finde ich, so ein bisschen so. Ich glaube, das wollte Majel Barrett auch. Also, ich meine.
Und auch sie hat, finde ich, mit die beste Folge in Deep Space Nine.
Das ist sehr streitbar. Die Folge wird sehr verhasst von, also.
Ich mag aber die Szenen mit ihr und Odo.
Ja, gut. Aber über die reden wir heute Gott sei Dank nicht. Vielleicht machen wir das irgendwann anders. Also, die Kurzzusammenfassung ist, die entwickeln sich aber nicht auf eine überraschende Weise, sondern so, wie sie von Anfang an halt angelegt waren. Entlang eines vorgekauten Pfades.
Ja.
Und natürlich wachsen sie als Familie zusammen und das geht ja auch nicht anders, ne? Wenn die da 7 Jahre zusammenarbeiten. Natürlich freuen die sich miteinander an, sonst wäre das eine sehr unangenehme Serie mit der Zeit. Sonst wäre es The Office.
Was sich aber total entwickelt, ist das Universum. Ich finde, da gibt es einfach viele Entwicklungen, die dann auch gesetzt werden und die in Deep Space Nine dann einfach weitergeführt werden oder gedacht werden müssen, auch aufgrund dieses Krieges, den sie da zum Hauptgegenstand machen. Also da wie die Romulaner zur Föderation stehen, wie das Klingonische Reich so langsam zerfällt. Welche Völker sind da noch? Also irgendwelche Zusammenführungen von Völkern, die verfeindet sind, wo die Föderation vermittelt, die dann aber in die Föderation eintreten, dererlei. Also ich finde, da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die so im Worldbuilding halt auch einfach stattfinden.
Ja. Ich weiß aber noch, was für einen Impact das hatte, wenn sie dann in TNG mal wirklich was an der Welt verändert haben. Also das ist ja quasi schon wie bei DSA, die Borbarat-Kampagne. Jede Folge ist statisch, eigentlich ändert sich am Ende jeder Folge nichts. Die verlassen den Planeten und haben dann ein Problem gelöst oder auch nicht. Und dann kommt plötzlich dieser ganze Borg-Plot und dann heißt es auf einmal, die Föderation hat die Hälfte ihrer Schiffe in einer Schlacht verloren und steht vor dem Abgrund. Okay, wird das jetzt plötzlich eine ganz andere Serie? Das ist ja. Also für mich als Teenager, der das gesehen hat, war das unfassbar, dass man sowas machen kann.
Ja.
Und was das für eine Dynamik in so eine Serie reinbringen kann. Und das waren halt Ausnahmefälle. Ich glaube, solche Situationen gab es in TNG vielleicht 2-3 Mal, wo die Welt dann wirklich durchgerüttelt wurde. Natürlich nie so stark wie bei der Borg-Geschichte. Und in Deep Space Nine gab es sie gefühlt 2-mal pro Staffel.
Vielleicht ja. Nicht in der ersten und zweiten, aber
nicht
ja,
in der ersten
danach.
Und zweiten, ja.
Aber tatsächlich ist TNG trotzdem die Grundlage. Wenn man sich anguckt, wie die Cardassianer eingeführt wurden, was sie da schon vorhatten oder was das für linke Fuzzis sind oder dass sie alles besetzen wollen, worauf sie Bock haben und so. Also das sind so andere Völker, die dann. Also ich hatte bei Deep Space Nine immer das Gefühl, wenn ich einmal durch die Bar geguckt habe, habe ich die ganzen Rassen, die ich dort gesehen habe, waren natürlich auch neue dabei, kannte ich aber eben schon aus TNG und wusste für mich schon so als Zuschauer, ah ja, okay, das waren die machen das so und also es sind ja in allen 3 Folgen sind irgendwelche Nausikaner dabei, dass das irgendwelche brutalen Weltraumpiraten sind oder so. Das wurde auch später einfach gar nicht mehr erklärt bei DS9 und das war schon cool. Also ich finde, da ist natürlich, jetzt ist TNG hat die Grundsteine gelegt, so, für die bessere Serie.
Man muss dazu auch sagen, dass natürlich einige von den Leuten, die sehr einflussreich geworden sind, bei Deep Space Nine schon für TNG geschrieben haben und dass teilweise sie einfach ihre eigenen Ideen weiterentwickelt haben und daher dann auch teilweise die Story-Kontinuität kommt, wie mit den Cardassianern.
Aber dann fass mal zusammen, Maggie, was ist denn eigentlich Deep Space Nine? Worum geht es in der Serie? Was ist die Prämisse?
Deep Space Nine ist mehr oder weniger der Versuch zu sagen, die Leute fliegen nicht zu dem Abenteuer, sondern das Abenteuer passiert da, wo die Leute sind. Und der Grund dafür ist, dass wir auf einer Station sind, die sich einfach an ganz, ganz vielen Verwerfungen von Machtverhältnissen befindet. Man ist im Orbit um einen Planeten, der frisch gerade erst von einer Besatzung durch faschistoide Kolonialmächte, eine faschistoide Kolonialmacht irgendwie befreit wurde. Ein Planet, der versucht jetzt wieder aufzubauen und wo alle drauf schielen und sagen, ach, die wollen doch sicher in die Föderation, wenn wir nur ein bisschen warten. Na komm. Außerdem eine sehr religiöse Bevölkerung, was den meisten Grundsätzen in der Sternflotte ja entgegensteht.
Es hilft schon, wenn du die Namen der Völker sagst, damit wir später darauf referenzieren können.
Die Bajoraner. Ich bin daran gewöhnt, ihr Sachen zu erklären, ohne dass man die Begriffe können muss. Ja, aber die Bajoraner sind die Leute, die von den Cardassianern, den faschistischen Echsenmenschen, lange Zeit ausgebeutet und unterdrückt wurden. Die haben deren Planeten erobert, weil er rohstoffreich ist und dann die Rohstoffe von Zwangsarbeitern aus Bajoranern abbauen lassen. Und auch die Station, die jetzt Deep Space Nine wird, ist ein Erbe dieser Besatzungszeit. Die ist nämlich eigentlich eine kardassianische Station, die bis vor kurzem auch von einem Kardassianer befehligt wurde, von Gul Dukat, der zu einem der großen Bösewichter werden wird und immer ein großartiger Antagonist ist. Und dann stellt sich in der ersten Folge, beziehungsweise in der ersten Doppelfolge heraus, dass nicht einfach nur die Station an dieser Grenze zwischen Machtverhältnissen ist, sondern dass da eines der ganz, ganz wenigen stabilen Wurmlöcher in der gesamten Galaxis drin ist. Und das führt direkt in einen anderen Quadranten. Das heißt, auf der anderen Seite sind unbekannte Planeten, unbekannte Völker, mit denen man jetzt auf einmal Kontakt hat. Und in dem Wurmloch leben seltsame Wesen, die nicht in linearer Zeit gefangen sind, die dann direkt auch noch zu der Hauptfigur von Deep Space Nine sagen, zu Commander Sisko, der die Station übernimmt, du sprichst jetzt für uns.
Also da leben Götter, da leben die Wesen, die von den Bajoranern als Götter angebetet werden.
Und damit haben wir so unglaublich viele verschiedene Dinge, die da gegeneinander angehen und dementsprechend ist auch die Crew zusammengesetzt. Das sind alles sehr, sehr unterschiedliche Charaktere und nicht schon so ein bisschen wie auf der Enterprise sind ja im Grunde alle Sternflottenfiguren, dann mit unterschiedlichen Ausreißern, mal in die Richtung, mal in jene Richtung. Aber das sind alles halt Profis, die auf der gleichen Akademie waren. Und auf Deep Space Nine haben wir Leute von der Sternenflotte, wir haben Privatleute, die auf der Station ihre Geschäfte betreiben, wie Quarks, ein Ferengi, der da eine Bar schmeißt.
Der Charakter heißt Quark und seine Bar heißt Quarks.
Die Bar heißt Quarks, ja. Seine Geschäfte betreiben,
okay.
Das Geschäft heißt Quarks.
Nur sicher, ach so, ja. Schon sagt jemand, der heißt nicht Quarks, der heißt Quark.
Der Charakter heißt Quark, ja. Die Bar heißt Quarks, weil er selbst verliebt ist. Und man hat Leute von den bajoranischen Sicherheitskräften, die aber erst irgendwie so 2 Jahre Zeit hatten, rauszufinden, was das bedeutet, weil vorher gab es keine bajoranischen Sicherheitskräfte oder sonst irgendetwas. Vorher gab es nur Cardassianer und bajoranische Freiheitskräfte.
Sie hatten gar keine Zeit. Als die Serie anfängt, haben die Cardassianer gerade erst die Station verlassen. Ja. Das heißt, die räumen da gerade noch die Trümmer auf, weil die Cardassianer alles kaputt gemacht haben, bevor sie gegangen sind. Und dann ist das ja, die Station soll ja dann als Bindeglied zwischen Bajoranern und Föderation dienen und deswegen wird sie ja auch gemeinsam betrieben und es gibt halt eine Föderationsführung, das ist Commander Sisko und es gibt Major Kira, die dann sein First in Command ist, aber eben für die bajoranische Übergangsregierung spricht und die reiben sich ja auch erstmal ganz, also es gibt unglaublich viel Konfliktpotenzial. Dann kommt noch dazu, dass Commander Sisko gar nicht dahin möchte, weil er von Captain Picard dahin strafversetzt wurde, mehr oder weniger. Also wird so nicht gesagt, aber also ich glaube, es wird gar nicht gesagt, warum Sisko der Mann für diesen Job ist, oder? Aber er will es nicht machen, weil Picard ihm den Befehl gibt und er hasst Picard, weil Picard seine Frau umgebracht hat, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren.
Ja, seine Frau ist bei der Invasion der Borg, die von Picard zu dem Zeitpunkt angeführt worden, gestorben.
Also natürlich kann Picard nichts dafür, weil er ein Weltraumzombie war zu dem Zeitpunkt. Mhm.
Aber ich habe tatsächlich die ersten Folgen, das erste Mal, als ich sie gesehen habe, nicht verstanden, was das alles soll. Und als wir sie dann nochmal geguckt haben, das ist eigentlich tatsächlich schlau.
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel, was sie in 90 Minuten etablieren müssen. Ja. Das ist richtig krass, was es alles an Ebenen gibt, die du in diese paar Minuten reinhämmern musst und trotzdem, damit du verstehst, um was in der Serie gehen wird.
Und allein das, die Wurmlochwesen, die ja dann auch immer wieder eine sehr wichtige Rolle spielen, weil sie ja auch der Kernpunkt der bajoranischen Religion sind, die zu Sisko sagen, wenn du ein Wesen linearer Zeit bist, warum lebst du in der Vergangenheit? Und ihm damit dann den Stoß geben, sein Trauma und die Erinnerung an seine Frau loszulassen und tatsächlich anzunehmen, was für eine Situation er da hat und sich auf die einzulassen. Und das war so beim nochmal schauen, ach ja, deswegen mag ich Science Fiction, wegen solcher Dinge.
Das ist eben die Cardassianer beschrieben als Echsenmenschen. Vielleicht sagen wir noch, wie die Bajoraner aussehen. Die haben nämlich ein ganz originelles, verrücktes, abgefahrenes Design.
Das sind Menschen,
die ohne Charisma geboren sind. Oh. Bis auf Major Kira natürlich.
Also zumindest Major Kiras Boyfriends. Die sind alle ohne Charisma geboren.
Ja, auch viele von den bajoranischen Nebenfiguren sind einfach unglaublich langweilig. Aber echt? Kira nimmt das, glaube ich, wertet das.
Kai Winn
hat natürlich auch Charisma.
Unfassbar. Richtig gut.
Aber das Design ist, es sind Menschen und die haben also ein paar Falten am Nasenansatz und sie tragen lustige Ohrringe. Das war's.
Von dem, was wir sehen von ihnen. Ja.
Und sie niesen bei Schwangerschaften.
Ja, und sie gebären in einem sehr entspannten, meditativen Zustand.
Oh, und ihre Vor- und Nachnamen sind vertauscht. Das ist auch ganz verrückt.
Ja, das gäb's auf der Erde niemals.
Crazy shit. Also wenn man jemanden mobben will, dann sind es die Bajoraner. Verstehe. weshalb die Reptiloiden da auch eingefallen sind. Das muss ja irgendwie logisch sein. Ne?
Ja.
Würdest du denn, Patricia, die Cardassianer auch als Weltraum-Nazis bezeichnen? Ich habe schon andere Vergleiche gehört.
Ich würde sie auch so bezeichnen. andere Vergleiche, ja. Ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, die sind sehr imperialistisch unterwegs. Und ich habe auch schon den Vergleich Weltraum-Russen gelesen. Also insofern,
Weltraumrussen, okay.
Vor allen Dingen, das sind doch die Klingonen.
Genau, saufen alle Kanar die ganze Zeit und reden die ganze Zeit von den großen, als die Großreiche so toll waren und sowas. Also ich fand, es wurde immer obskurer. Aber tatsächlich sind es wirklich viele Völker, stelle ich im Nachhinein. Ich empfinde Star Trek immer als so friedlich, aber es sind so viele Völker dabei, die tatsächlich solche Absichten haben. Also die Klingonen sind ja, juhu, wir ballern alles kurz und klein. Und die Cardassianer sind auch so drauf. Die Borg wollen alles assimilieren und alles grundsätzlich unterwerfen. Das Dominion will alles ordnen. Also es sind schon echt viele Völker außerhalb der Föderation, die so Bock auf totalitäre Herrschaft haben. Also
Die Cardassianer machen die Romulaner auch ein bisschen überflüssig, weil das eigentlich sehr ähnliche Konzepte sind. Aber die Romulaner sind nie so gut definiert worden wie die Cardassianer. Obwohl es viel länger gibt, hatten sie einfach nicht so viel Screentime.
Weil sie halt die ganze Zeit immer im Geheimagenten-Modus unterwegs waren. Das heißt, es gab viele Folgen, fand ich, beim so Drübergucken bei TNG, die mit Romulanern sich beschäftigt haben, aber es war halt immer Geheimagentenscheiße. Also da war nie irgendwas, wo man sagen würde, man hat da mal was über die Romulaner als Volk erfahren.
Das stimmt, das ist immer.
Zumal auch die Vulkanier, die mit ihnen ja eng verwandt sind, auch nie grundsätzlich, also die halten sich ja bei allem bedeckt. Also nie irgendwas dazu sagen. Insofern war dieses Volk quasi sowieso zur Unsichtbarkeit verurteilt, fand ich.
Stimmt, ja.
Dafür haben wir in der Folge, über die wir hier eigentlich reden wollen, tatsächlich einen sehr coolen Romulaner.
Auch wir, wenn haben er nicht alles, so, wir haben alles, so drin. Viel Screen ja, wir hat. Haben alle wichtigen Völker drin in der Folge.
Ja.
Vielleicht noch, woher diese Russen-Idee kommt. Ne? Der erste große Auftritt von den Cardassianern war ja die TNG-Folge, in der Picard entführt wird und diese Big Brother-Behandlung bekommt, wo er sein Gehirn, sein Geist gebrochen werden soll, dass er nachplappert, wie viele Lichter
da
sind.
Da sind vier Lichter.
Genau. Mhm. Und weil das wahrscheinlich 1:1 aus 1984 ist, wo ja auch sehr viele Kommunismuskritik reinlesen, was es ja auch ist, aber nicht nur, ne, hat, ich glaube, Orwell später gesagt, dass es sowohl gegen Faschismus als auch Kommunismus gerichtet ist, das Buch, oder autoritäre Diktaturen in jeder Hinsicht, dann liegt der Vergleich natürlich nahe, dass sie irgendwelche Sowjet-Nazi-Reptiloiden sind, ja, aber ich finde, es hängt immer ein bisschen davon ab, welcher Autor diese Folge schreibt, was das Vorbild ist, und man, ich finde, man macht sich so einfach, wenn man sagt, diese Spezies ist dieses Volk. Das wollen die, glaube ich, auch nicht. Zum Beispiel die Sache mit, dass Familie über alles geht bei ihnen. Wo kommt das denn her? Also das ist ja auch kein 1:1 Vorbild aus einer irdischen Kultur, oder?
Ja, und das ist auch nicht in jeder Folge so. Also
das stimmt.
Also dass wir, irgendwann kommt das mal. Also sie sagen,
das sagen sie öfter mal.
Also ist es auch schon am Anfang so, weil es da diese ja sehr gruselige Szene gibt in der Folge mit den vier Lichtern, wo die Tochter reinkommt.
Das ist, bringt deine Tochter zur Arbeit Tag.
Ja, beim Foltern. Und also sie haben schon dieses selbstverliebt, wir sind die Besten, wir lieben unsere Kinder und unsere Familie mehr als ihr, ihr versteht das nicht, und deswegen haben wir aber auch das Vorrecht, uns alles zu nehmen und alles zu ändern, weil wir das einfach besser können. Und
die Herrenmenschen.
Ich muss schon sagen, dass mich das am ehesten am deutschen Wesen muss die Welt genesen erinnert. Also für mich sind das schon am allerehesten Nazis.
Ja.
Ja, es könnten auch italienische Faschisten ein bisschen sein. Also gerade wenn
dann
wir die
würden sie besseres Essen servieren.
Das wissen wir ja nicht, wie ihr Essen ist. Und
dieses komische Ei, was Picard da essen muss, war schon egal.
Ich habe das immer so gelesen, dass es den Geist von Picard endgültig brechen soll, weil er vielleicht auf Gnade hofft.
Mhm.
Ja, aber sein Folterer, übrigens David Warner, der auch verstorben ist vor kurzem, der in viele Star Trek-Rollen gespielt hat, unglaublich guter Schauspieler, der bringt halt seine Tochter mit, um ihm zu zeigen, du kannst von mir kein Mitleid erwarten, weil das für mich Alltag ist. Ja, das ist echt, du bist für mich ein Tier, du bist für mich ein Insekt. Und das geht mich emotional überhaupt nichts an. Ich kann sogar meiner Tochter zeigen, was ich hier tue. Unsere Kultur ist einfach zu abgehärtet.
Ja, und du kannst auch nicht erwarten, dass selbst wenn du mit jemandem hier Kontakt aufnimmst, dass dir jemand anders hilft, weil alle sehen das so.
Mein Stuhl knarzt übrigens.
Entschuldigung. Das würde ich jetzt auch sagen, dass das
der
Stuhl ist. Und, ja, also, aber es gibt, sagen wir mal so, es ist ein Best-of von totalitären Staaten.
Es sind böse Aliens.
Mit Großmachtfantasie.
Ja,
es sind ein Haufen Arschlöcher und das größte Arschloch ist sicherlich Gul Dukat.
Mhm.
Und das Problem der Serie ist jetzt ja, dass die nicht mal unsere Hauptbösewichter sind, sondern in der zweiten Staffel entdecken unsere Helden, dass es hinter dem Wurmloch, das wie gesagt zum anderen Ende der Galaxis führt, eine Fraktion gibt, die sich Dominion nennt und die so sehr auf Eroberung getrimmt ist, dass sie ganze anderen Spezies züchten, nur damit sie ihr Kanonenfutter sind oder ihre Diplomaten. Wir erfahren gar nicht, es gibt noch viel mehr Spezies, die vom Dominion für spezielle Aufgaben gezüchtet werden, aber wir sehen nur zwei oder drei davon.
Mhm.
Und dann überrennen die quasi innerhalb von Wochen die halbe Föderation und innerhalb von, ich glaube, 1,5 Staffeln stehen die mit dem Rücken zur Wand. Und unter anderem wird Beta Z, den hatten wir ja schon gesprochen, eine der Kernwelten der Föderation, eingenommen von diesem Dominion.
In dieser Folge.
In dieser Folge. Und ich denke, du wolltest aber noch über die Charaktere dieser Serie reden, bevor wir über den Plot von In the Pale Moonlight reden.
Ich dachte eher, dass wir jetzt einmal kurz darüber reden sollten, wie genau die Situation ist. Also das Dominion von der anderen Seite des Wurmlochs, die machen es noch einmal krasser als die Cardassianer. Die sagen nicht, wir sind besser als ihr, sondern sie sagen, alle, die einen festen Körper haben, sind im Grunde nur Werkzeug, das wir benutzen können und verändern können.
Weil sie selber
sind gestaltwandelnde, eigentlich in ihrem Naturzustand formlose Wesen,
Schleime.
Die auch in ihrem Lieblingszustand als ein großes Meer von ineinander verschmolzenem Schleim existieren, wo sie sich quasi ineinander auflösen.
Mhm.
Und im Grunde, irgendwann kommt raus, sie wollen eigentlich vor allen Dingen, sie haben beschlossen, dass sie ihre Ruhe wollen Und dafür krempeln sie das Universum so um, dass niemand jemals wieder einen Finger rühren kann gegen sie.
Auf mich wirkt es auch mal, als ob sie die Gemobbten sind. Also so.
Ja,
so,
sie sagen ja auch, früher wurden sie verfolgt und dann haben sie beschlossen, das passiert nie wieder.
Ja. Es ist, also mobbt niemanden.
Mhm. Sie gönnen sich als gestaltwandelnde
zum Meer zusammenschließen.
Manipulatoren so zusammenschließen, ja. Ja, und sie haben überraschend leichte Spiele. Erstens, weil sie so große Armeen haben, die ihnen fanatisch ergeben sind. Und zweitens, weil sie als Gestaltwandler auch die Kommandostrukturen im Alpha- und Beta-Quadranten unterwandern können und dann teilweise hohe Politiker und Leute im Militär stellen, sowohl in der Föderation als auch bei den Klingonen.
Ja.
Und die Situation, die wir haben für In the Pale Moonlight ist, es hat sich jetzt also eine Grenze herausgebildet zwischen den Parts, die das Dominion erobert hat im Beta-Quadranten. Es ist der Alpha ist rechts, Beta ist links, wenn man die Galaxis anschaut unten.
Mhm.
Okay.
Und
das ist korrekt, ja. Wir gehen im Uhrzeigersinn durch, Alpha, Beta, Gamma, Delta.
Ah, Beta, Gamma, okay. Delta, ja. Und im Beta-Quadranten erobert haben und vor allen Dingen haben sie Cardassia übernommen. Und Cardassia hat mehr oder weniger gesagt, vielleicht arbeiten wir für euch, als klar wurde, dass sie sich nicht gegen sie auflehnen können. Die sind jetzt der neue Stützpunkt, von dem aus das Dominion arbeitet. Aber da Deep Space Nine zurückerobert worden ist, haben sie keinen Zugang zum Wurmloch. Das wurde vermint.
Genau, da gab es noch eine Folge mit einem sensationellen Kniff, dass tatsächlich der vermeintlich dümmste Charakter auf Deep Space Nine die absolut grandioseste Idee hatte, nämlich, dass wenn eine Mine entfernt wird, sie sich in dem Moment, wo sie entfernt wird, repliziert. Und dass man so diese Kette nicht durchbrechen kann. Und das bedeutete, dass man das Wurmloch nicht mehr frei bekam. Und wenn man es durchfliegt, es einfach einem um die Ohren fliegen würde.
Ja. Trotzdem sieht es aus, als würde die Föderation, die zusammen mit den Klingonen arbeitet, auf Dauer diesen Krieg verlieren. Oder zumindest es ist ein solcher Zermürbungskrieg, dass ihn zu gewinnen nicht mal ein gutes Ergebnis wäre am Ende, weil so viel dabei kaputt geht. Das kriegen wir auch in der Folge sehr eindrücklich immer wieder gezeigt. Und eine der Großmächte aber von Alpha und Beta Quadranten hält sich fein raus und das sind die Romulaner. Die sagen, sie sind neutral und solange niemand ihnen auf die Füße tritt, werden sie das auch bleiben.
Sie sind sogar so neutral, dass sie das Dominion durch ihr Gebiet fliegen lassen, damit sie der Föderation aufs Maul geben können.
Ja.
Übrigens finde ich schön, dass du sagst, die Folge zeigt uns das. Die Folge zeigt uns gar nichts. Die Folge sagt uns wahnsinnig viel, aber wir sehen nur Räume auf der Station und ein paar Leute, die miteinander reden.
Aber sie zeigt uns insofern, als dass die Charaktere Dinge tun, die uns sehr eindrücklich nahe bringen,
genau,
was passiert.
Genau, aber wir sehen vom Krieg gar nichts. Ne?
Ja.
Die Perspektive verlässt die Station nie.
Aber es sind halt vorher, ich glaube, 3 oder 4 Folgen achtet man peinlich genau darauf, dass man immer damit anfängt, dass Sisko irgendwelche Todeslisten aushängt von irgendwelchen gefallenen Soldaten, Schiffen, zerstörten Außenposten, etc. Und alle Figuren im Prinzip immer damit anfangen, darüber zu reden, wen sie verloren haben oder welche Freunde jetzt, weiß ich nicht, ohne ihren Vater, Mutter, wie auch immer sein müssen. Das ist schon, ich finde schon, dass es auch eindrücklich ist, weil ich auch das Gefühl hatte, ach, jetzt wird schon wieder über diese Liste geredet. Und also.
Sie bauen das gut auf, ja.
Ja. Es ist mit wenig Mittel sozusagen. Man muss jetzt nicht auch immer unbedingt explodierte Raumschiffe zeigen.
Nee, das tun sie ja auch noch.
Um Bedrückung irgendwie zu erzeugen.
Naja, es ist, also wir hatten darüber gesprochen, eigentlich ist es eigentlich wieder so eine klassische Star Trek-Folge, insofern ist das hier ein Theaterstück ist oder ein Kammerspiel. Mhm. Mit 5, 6 Figuren, die alle immer nur in 2 Räumen rumstehen.
Ja.
Und trotzdem ist sie wahnsinnig wirkungsvoll.
Ja.
Wir müssen jetzt aber über diese Figuren reden. Also wir müssen jetzt nicht den ganzen Cast von Deep Space Nine durchsprechen, aber die Leute, die jetzt hier relevant sind, über die müssen wir reden. Captain Sisko hatten wir ja schon erwähnt. Jetzt ist er Captain, er war Commander am Anfang der Serie, wurde dann zwischendurch befördert.
Dann entscheidend in der Folge ist natürlich Garak, der einfache Schneider.
Der Schneider-Geheimagent. Womit wir dann wieder bei Geheimagenten wären.
Ich glaube, die grundlegende Idee, aus der dann alles erwächst, liefern Bashir und Jadzia Dax im Gespräch mit Sisko.
Ja.
Ich glaube, Bashir lässt den Hinweis fallen mit so, ach, wenn man die Romulaner nur dazu kriegen könnte, sich einzumischen.
Ansonsten ist Bashir aber kein wichtiger Charakter.
In der Folge,
ist einfach der Arzt, der sehr starken Character-Arc in der Serie hat, von der nervigste Figur aller Zeiten bis hin zum liebgewonnenen Weirdo.
Und Jadzia redet mit Sisko aber noch sehr eindringlich darüber. Also Jadzia macht The Devil's Advocate und spielt halt den Romulaner in einem Gespräch. Also sie gehen das schon mal durch, weil Sisko sich dann in den Kopf setzt, die Romulaner in den Krieg mit einzubeziehen. Und dann führt er halt mit seinem alten Freund, mit Dex, Gespräche, wie sich wohl die Romulaner positionieren würden. Und stellt fest, dass er immer wieder vor eine Wand läuft. Also, weil es einfach für die Romulaner keinen Grund gibt, diese Position aufzugeben. Es ist nicht attraktiv. Null. Und das wird ihm halt klar.
Also macht der Schmiede welchen Plan? Was ist denn die Lösung dafür?
Und das ist auch sehr geil dargestellt, weil man geht in sein Quartier und er ist so mit halb geöffneter Klamotte. Und ich weiß nicht, ob das auch im Teil der Folge wird, geht die Uniform immer weiter auf oder er zieht die Jacke aus und so, redet halt mit dem Logbuch und erzählt diese Geschichte und läuft dabei rum und fasst halt den Plan, die Romulaner jetzt mit einzubeziehen. Und dazu braucht man Hilfe.
Ich würde kurz eben darauf eingehen, dass die Folge auch eine ziemlich einmalige Präsentation hat. Ich habe Nico schon gefragt und jetzt frage ich dich auch, fällt dir eine andere Star Trek-Folge ein, in der eine Figur direkt zur Kamera redet? Also im Grunde direkt zum Publikum. Denn die gesamten Aufnahmen, die Sisko macht und damit diese Geschichte erzählt, die sind ja in erster Linie direkt in die Kamera und teilweise mit einem zweiten Shot, aber das ist eher wie eine Dokumentation, in der jemand ein Interview liefert und nicht wie die normale, neutrale Inszenierung von Star Trek.
Ich überlege. Es gibt eine Folge, wo Riker in einem Theaterstück mit sich selber irgendwie, wo die Realität zerbricht. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da in die Kamera guckt, aber das wäre auf jeden Fall nicht vergleichbar, weil er nicht die vierte Wand durchbricht, wie man ja so schön sagt.
Also die Folge macht auch dadurch, dass das der Rahmen ist, direkt klar, dass es alles etwas anders wird. Es fängt damit an, dass Sisko eben auch schon mit etwas gelöster Klamotte direkt in die Kamera spricht für sein Logbuch und sagt, er muss diese Sache einfach einmal aussprechen, was passiert ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir einsteigen, ist das alles schon geschehen und dann erzählt er uns, wie es dahin gekommen ist. Und das ermöglicht auch durchaus mal einen Zeitsprung zu machen, Sachen kurz zusammenzufassen. Das ist ein sehr einfaches Mittel, aber es funktioniert sehr gut. Und ich finde, Avery Brooks macht das also der Darsteller von Sisko macht das in dieser etwas verkünstelten und eher an ein Theaterstück erinnernden Situation einen richtig guten Job.
Er ist ja auch Theaterdarsteller und ich finde, das merkt man in der ganzen Serie oft sehr deutlich. Ich finde, Star Trek passt gut zu Theaterschauspielern. Mhm. An manchen Punkten der Serie halte ich es für eine Schwäche, wo man halt merkt, dass er übertreibt und einfach eine ganz andere Art und Weise hat, Dialog rüberzubringen als seine Kolleginnen. Aber in dieser Folge passt auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht kurz Captain Sisko charakterisieren. Das haben wir nämlich bisher nicht gemacht. Mhm. Wie würdet ihr denn Captain Sisko in 4-5 Worten beschreiben?
4-5 Worte ist wenig.
Ja, jeder von euch welche sagt dann.
Okay.
Auf den ersten Blick und nach außen hin sehr streng, aber innerlich schon ein wenig verspielt.
Mhm. Ich fand Sisko immer als den, schon auf der einen Seite irgendwie der Captain, der sehr auf die Protokolle und dem ganzen Kram achtet, aber weiß, wann er an welcher Stelle weggucken muss. Das war so anders als Picard.
Ja, das lernt er auch in der ersten Folge schon, ne? Mhm.
Und er steht sehr alleine, finde ich auch, im Verhältnis dazu, wie nah ansonsten die anderen so um ihn herum stehen. Also, nein, anders. Picard auf einer Brücke ist komplett in der Föderation und der Logik und der Hierarchie und allem eingebunden. Und Sisko steht auf so einem Punkt, wo alle zusammenarbeiten müssen. Er hat ja auch eine Stationspolizei, die so unabhängig von der Föderation irgendwie ist. Also für mich ist Odo halt so ein Bulle, der zufällig auf der Station arbeitet, aber eigentlich nicht ihm direkt hundertprozentig unterstellt ist. Es müssen auch Sachen nebeneinander existieren dürfen oder gegeneinander arbeiten dürfen. Und das merkt man, dass Sisko da immer sehr allein steht.
Die Station ist so das Pendant zu einer so einem Wildwest vor, ja, an der letzten Grenze der Vereinigten Staaten, bevor das die Wildnis anfängt und man ist 2000 Meilen, ja, von der nächsten Kavallerie entfernt, die einem helfen kann. Man ist auf verlorenem, oder nicht auf verlorenem Posten, sondern man steht da alleine da. Man muss, ja, alleine klarkommen, man bekommt keinen Support von den Vorgesetzten und deswegen muss man sich halt an die Gegebenheiten anpassen.
Ja, also das ist schon ein Unterschied.
Was eigentlich auch bei Voyager so ein bisschen das, die Idee war, wo aber
was mit diesem sensationellen Janeway
nie so wirklich die Kompromisse getroffen hat, die sie, ja, hätte treffen sollen, aber das hat ja auch immer wieder in den Arsch getreten.
Sie hat ja auch keinen ersten Offizier, sie hat ja nur so eine Schießmundfigur, das ist egal.
Ja, es gibt keinen ersten Offizier in Voyager, nein, ich weiß nicht, was du meinst.
Ich weiß nicht, was du, ja, meinst, der ist gar nicht, ja, da.
Das ist so ein offiziersförmiges Loch. In der, ja.
Ein Loch in Form eines blöden Native American Klischees ist da jetzt daneben hier manchmal.
Robert Beltran hat so viel Geld dafür gekriegt, dass er nicht da war.
Das ist schön für ihn.
Das ist gut für ihn, ja. Naja. So, ja.
Aber trotzdem ist Sisko, wie Patricia schon sagte, durchaus jemand, der sagt, wir machen Dinge richtig.
Ja.
Und der auch selber bereit ist zu sagen, ich mache die Dinge richtig, der auch wirklich selber hohes Risiko eingeht, der nicht derjenige ist, der immer irgendwie zurückbleibt und andere irgendwie vorschickt. Der ist ein Macher, mhm, und auch ein Pragmatiker,
ja,
aber er hat eigentlich klare Grenzen für sich.
Eigentlich.
Mhm. Eigentlich.
Eigentlich.
So, und was passiert jetzt? Was erzählt er, was geschehen ist, um ihn dazu zu bringen, dass er etwas aufgelöst, spät nachts alleine ein Selbstgespräch führt, um eine Aufzeichnung für den Computer zu machen, die er wahrscheinlich löschen wird, wie er, glaube ich, schon direkt am Anfang oder zumindest ziemlich früh sagt.
Ja, sagt er relativ früh. Ich weiß gar nicht, was der genaue Wortlaut da noch war, aber es ging darum, dass er dann den ersten Fehler, den er begangen hat, ist tatsächlich sich zu Garak zu begeben und ihn um Hilfe zu bitten. Mhm. Das ist
jetzt
das Erste. Ich
muss mal kurz erklären, wer Garak ist.
Mhm. Garak ist der Schneider. deshalb, weil alle Schneider der Welt tatsächlich Geheimagenten sind. Nein, also.
Garak ist der einzige fest verbliebene Cardassianer auf der Station.
Weil ihn Cardassia nicht mehr will.
Ja, dass er Cardassia nicht mehr betreten darf.
Er ist ein ausgestoßener Spion, ja.
Er behauptet von sich, er ist ein Schneider, aber es wird auch schon in der ersten Staffel sehr schnell klar, dass er ein Ex-Agent für den Geheimdienst der Cardassianer ist und da auch durchaus noch Kontakte hin hat. Aber er ist bereit, mit den Leuten von der Föderation zusammenzuarbeiten. In erster Linie, weil er es lustig findet und ich glaube, weil er auf Dr. Bashir steht.
Ich denke, das sind zwei der Gründe. Ich denke, der dritte ist, dass er tatsächlich ein Patriot ist, der möchte, dass seine Gesellschaft, erstens, das wird an anderen Figuren in der Serie, glaube ich, ganz gut gezeigt, was sehr komplex ist, den viele Cardassianer haben. Er ist sich seiner Schuld bewusst, mhm, und er möchte, dass Cardassia besser wird und er weiß, dass er nicht in diesem besseren Cardassia leben wird.
Ja.
Und er ist, also ich finde, wie alle, ja okay, wie alle Cardassianer, er hat dieses... er kann nicht loslassen. Ich finde, mhm, Garak ist so einer, der immer noch gerne im Obsidianischen Orden, also dem Geheimdienst der Cardassianer, arbeiten würde und der, mhm, immer noch die Hoffnung hat, irgendwann wieder zu seiner alten Größe zurückzufinden. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass das auch noch so ist, dass er das nicht, die Begeisterung, die Garak immer hat, die ist so, ist einer, ja, einer der wenigen begeisterungsfähigen Cardassianer, die ja sonst irgendwie alle eher so als militaristisch, stoisch, humorlos dargestellt sind, ist der...
Ach komm, Guldukat kann auch schon ziemlich witzig sein und begeisterungsfähig.
Ja, begeisterungsfähig finde ich jetzt nicht, wenn Guldukat ist ein kompletter Soziopath, aber... Ist
ja, klar.
Ah, ja, ist so gut.
Ja, brillant gespielt, aber ich... Also beim Rewatch habe ich mich nur geekelt. Also ich dachte, mhm, so, oh Gott.
Yes. Toller Charakter, aber Garak, der von Andrew Robinson gespielt wird, hat eben einen menschlichen Kern, naja, einen cardassianischen Kern, wie auch immer. Also einen Kern von jemandem, der im Grunde schon auch positive Dinge will. Und der weiß, was für grauenhafte Sachen er durchaus gemacht hat. Und der auch bereit ist, weiterhin schlimme Sachen zu machen. Das passiert weil's, ein paar Mal mit
Garak. Weil es egal ist bei ihm, ne? Ja. Er hat das alles hat schon gemacht, jetzt ist es egal.
Ja.
Ja, und an den wendet sich Sisko jetzt, an diesen cardassianischen Schneider, der immer so ein bisschen zwischen den Fronten steht, der immer mit einem Grinsen und mit einem Zwinkern alle Leute in alle Richtungen verarscht oder auch nicht. Und
kennt ihr diesen einen Freund? Ihm,
wir brauchen Infos.
Genau, kennt ihr diesen einen Freund, der immer alles übertreibt? Das ist Garak. Der immer übertreibt.
Ich habe keinen Freund wie Garak. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh darum. Ich glaube, Garak ist ich glaube schon, dass Garak der komplexeste und am besten geschriebene Charakter in ganz Star Trek ist.
Ja. Und es ist zu diesem Zeitpunkt, ist es noch so, dass Sisko ja diesen Floh ins Ohr gesetzt bekommen hat, dass die Romulaner den Krieg entscheiden könnten. Und er ist überzeugt davon, dass die Romulaner, indem sie neutral bleiben, sich selber keinen Gefallen tun. Und dass das Dominion sie auch verraten wird. Das Dominion wird nicht zulassen, dass ein solcher Machtblock noch bleibt. Dann kommt dieses Spiel, das er mit Jadzia Dax macht, was ja gleichzeitig seine Wissenschaftsoffizierin und sein bester alter Freund und Mentor ist, weil das ein Lebewesen ist, das aus zwei Leuten besteht. Und spielen die Szene durch, wie er versucht, einen Romulaner davon zu überzeugen und kommt zu dem Schluss, ohne wirklich handfeste Informationen darüber, dass das Dominion plant, die Romulaner anzugreifen, werden die sich nicht bewegen. Und diese Information will er von Garak. Eigentlich also noch ganz harmlos.
Die gibt es nicht, die Information, wie wir dann schnell merken. Also machen wir dann was, Patricia?
Wir erzeugen sie. Also Garak ist da sehr, 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 sehr leidenschaftlich hinterher und hatte auch sofort eine großartige Idee. Und dazu braucht er allerdings nur ein ganz klein bisschen Hilfe. Und zwar ein Holodeck-Künstler. Ich sage das jetzt einfach mal so, der zufällig in einem klingonischen Gefängnis sitzt. Und der muss da halt einfach rausgeholt werden. Und der könnte dann tatsächlich etwas zusammenschrauben, was die Romulaner definitiv nicht als falsche Informationen erkennen würden. Also man fingiert einfach eine Absicht. Man fingiert eine Absicht.
Und ich liebe diese Szene, wie Sisko wieder zu Garak kommt und fragt, okay, du hast bei deinen ganzen alten Kontakten nachgefragt, was hat sich daraus ergeben? Und Garak mehr oder weniger in so einer Achterbahnfahrt der Gefühle sagt, alle meine Kontakte sind tot, seitdem ich sie gefragt habe. Das war nicht so gut, macht mir aber nichts aus, die waren eh doof. Außerdem habe ich schon einen neuen Plan. Wir brauchen diesen speziellen USB-Stick. Mhm. Also das ist so eine fälschungsfreie Kristallspeichermatrix, die nur in Cardassia hergestellt wird. Und dann passende Aufzeichnungen. Die Matrix habe ich schon und ich weiß auch, wer uns die Aufzeichnungen machen kann. Sie müssen ihn nur aus dem Gefängnis holen. Und es ist halt wirklich so zack, 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 zack. Der hat sehr effizient gearbeitet. Mhm.
Ja, das ist so ein bisschen wie jemand, der sagt, nee, kann ich dir nicht liefern, aber ich habe schon einen besseren Plan. Pass auf, wir können doch einfach die Welt in Flammen stecken. Ist doch eine gute Idee, oder? Komm, machen wir das.
Ich habe schon das Streichholz.
Wir geben irgendjemandem 100 Liter Biowaffenmaterialsubstanz, damit wir diesen USB-Stick bekommen.
Genau, das ist die zweite Sache, die er dann auch noch braucht. Und daraufhin sagt dann Begier, damit kann man Biowaffen, also sie wissen schon, wenn ich ihnen das gebe, dann müssen sie mir das unterschreiben, dass sie das haben wollten. Und ja, Sisko macht das dann zähneknirschend. Und sie vergeben irgendwelches Material, womit wir als der Zuschauer niemals herausfinden werden, ob jemand damit Biowaffen gebaut hat oder nicht.
Boah, wäre es nicht clever gewesen, wenn das in einen Plot von den Kinofilmen eingeflossen wäre, dass die Duras-Schwestern mit der Biowaffe, die sie von Deep Space Nine bekommen haben, dann, keine Ahnung, einen Planeten vernichten.
Das wäre super. Die mag ich auch gern.
Ja, die kommen ja auch am Anfang vor in Deep Space Nine. Aber ich glaube in der dritten Folge schon.
Ja, sie sind aber in Generations, werden sie aber gekillt.
Ja, ja. Aber da haben sie ja noch zwei, drei Jahre vor sich. Ja.
Mit der sehr faulen, mit der sehr faulen Explosion aus Star Trek 6.
Die wir benutzen aus dem letzten Film.
Boah, das fand ich so scheiße, als mir das aufgegangen ist. Boah, das ist aber gespart.
Haben sie es wenigstens gespiegelt?
Ich glaube nicht.
Effizient gearbeitet, könnte man es auch nennen.
Das wären ja auch ein paar Mausklicks gewesen, keine Ahnung. Ob das schon digital geschnitten ist, der Film wahrscheinlich nicht.
Das merkt sowieso keiner.
Ja.
Naja.
Gut, das Problem ist, sie haben dann diesen Fälscher auf der Station, der ein ziemlich windiger Charakter ist. Und das Erste, was er dann macht, ist, dass er Quark angreift. Also eigentlich will er eine von seinen Bedienungen belästigen und Quark wirft sich dazwischen und wird dann von ihm niedergestochen.
Mhm. Ja, das ist Odo, ist da finde ich Odo tatsächlich verhältnismäßig entspannt, der ansonsten immer sagt, ich muss das sofort melden, ich muss den in den Knast stecken, keine Ahnung, Tod und Verderben, ist er an der Stelle so, Ja, er hat versucht, Quark umzubringen. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Denkst du,
das kann ich ihm nicht vorwerfen. Alle wollen Quark umbringen.
Ich glaube, Odo wäre am Boden zerstört mit Quark.
Ja, natürlich. Aber es geht ihm ja gut. Ja, er ist ja, nur am Jammern und sich drüber aufregen. Ja. Nur weil ihm in den Bauch gestochen wurde. Ja, also zu diesem Zeitpunkt sind wir soweit. Sie versuchen also, diese Informationen zu fälschen, um die Romulaner zu überzeugen, dass sie in den Krieg einsteigen. Und eins nach dem anderen stimmt Sisko also zu, einen Verbrecher freizulassen, fallen zu lassen, dass er einfach jemanden auf der Station tätlich angegriffen hat. Und außerdem gibt er biowaffentaugliches Material weiter, beziehungsweise zwingt seinen Medical Officer dazu, das zu machen.
Übrigens wird dann auch gesagt, dass die Sternflotte hier Oberkommando das Ganze billigt. Ne? Also er spricht das ab mit seinen Vorgesetzten und die sagen, ja, ist eine super Idee, mach das mal so. Also es geht hier nicht nur um seine eigene weiße Weste, sondern die ganze Sternflotte hängt da mit drin in diesem Plan, der immer fauler wird.
Ich erinnere mich übrigens daran, dass es gab irgendwann früher mal eine Folge, wo es auch um das gleiche Biomaterial geht. Und echt? Da wird gesagt, dass irgendwie nur ein paar Gramm davon schon unglaublich viel wert sind. Da versucht jemand Bashir umzubringen wegen ein paar Gramm davon. Und jetzt hier, und ich hätte gerne 200 Liter.
Sie einigen sich auf 85, glaube ich.
Genau, aber ja, es wird nochmal runtergehandelt.
Ist das echt viel.
Mhm. Ein Fälschungssicherer. Ja, klar. Ne? Mhm. Kardassianisch.
Da kommt ja am Ende, die Daten sind ja nicht so viele. Da wird ja eine kurze Holo-Videosequenz drauf gespeichert, die dann nachgebaut wird mit der Unreal 17 Engine oder sowas.
Ja, und das
kann ja nicht, mehr als ein paar Terabyte brauchst du dafür ja nicht. Ne? Also,
das
oder
wird
Teraquads, wie sie hier sagen.
Das wird uns als Zuschauer dann aber gezeigt, welche Informationen die Romulaner dann kriegen sollen. Nämlich, dass Viyun mit den Cardassianern darüber spricht, dass er über kurz oder lang tatsächlich einfach, dass die Romulaner überrennen werden. Und das fand ich dann auch total unraffiniert, weil ich dann da gedacht habe, okay, das ist jetzt mit dem Holzhammer. Also wenn die Romulaner also wenn das irgendwo ein Gespräch ist, was so mitgeschnitten worden ist, ist es verdammt deutlich, warum ist es nicht so aus dem Zusammenhang rausgerissen? Warum muss man nicht so ein bisschen denken dabei? Dann wäre es doch glaubwürdiger.
Dann könnte man es aber wegleugnen.
Ich bin mir ganz sicher, dass Garrick noch nie auf die Idee gekommen ist, dass sie das glauben, die Romulaner. Von Anfang an war ihm bewusst, dass er dass das nicht funktionieren würde. Ach so, Viyun ist übrigens der Gesandte des Dominion, der mit den Cardassianern quasi verhandelt die ganze Zeit.
Also einer von der Diener-Spezies.
Ja.
Der Schmierlappen.
Ist wunderbar. Jeffrey Combs, ein Darsteller, der irgendwie dutzende Figuren in Star Trek-Serien dargestellt hat, aber das finde ich ist mit seiner beste.
Ich glaube, Dutzende ist ein bisschen übertrieben, aber es sind viele.
Aber ein Dutzend könnte es schon sein, ja. Ja, sie haben also dann diese Informationen hergestellt. Sisko glaubt noch an den Plan und sie nehmen Kontakt mit einem romulanischen Politiker auf, der in der Region unterwegs ist, der hat da was zu tun und er sagt, er macht dann verdeckt einen Besuch, kommt vorbei. Und er kommt auch wirklich mit Tarnung, da haben sie sogar eine relativ aufwendige Szene gemacht, wo man sieht, dass nichts runterfährt in einen Hangar und dann sich erst der Shuttle enttarnt. Und das wird dann später wichtig klarzumachen, niemand weiß, dass er auf Deep Space Nine ist, weil er das von allen geheim gehalten hat.
Ach, deswegen haben sie das gezeigt. Okay, ich habe mich schon gefragt, warum. Das ist der einzige Effektshot in der ganzen Szene.
In der ganzen Folge,
In der ganzen Folge, genau.
Hatten sie noch ein bisschen Geld über.
Senator Vremack ist das, glaube ich, ne?
Ja. Auf jeden Fall mal irgendwas mit Vre.
Der dann zu einem Meme wird.
Ja.
Okay.
Genau, und sie lassen ihn die Informationen anschauen. Und Sisko denkt sich so, jetzt haben wir es, der kommt wieder rein. Da steht dann der Romulaner mit diesem Stick in der Hand und sagt dann mit sehr viel Mimik, it's a fake. Und ich sagte dem Moment, ach, da ist das Meme her.
Genau.
Ja, also, das.
Aber es ist eine großartige Szene. Da habe ich, als ich beim Rewatch, ich hatte das nicht mehr auf der Pfanne. Ich wusste, dass, wie gesagt, dass es noch so ein bisschen, da passiert irgendwas im Metaplot, da steigen die Romulaner ein. Ich hatte das nicht mehr auf der Pfanne, dass er ihn dann so anpumpt. Ich denke so, ach scheiße, was passiert denn jetzt nochmal? Also für mich war das, als ob ich die Folge nochmal gesehen hätte. Und Sisko geht dann zurück und packt sich so an seine Glatze und so, oh mein Gott, ne? Und das ist scheiße, was mache ich jetzt? Und der rauscht dann beleidigt ab, der Romulaner. Ja.
Sisko hat quasi aufgegeben zu dem Zeitpunkt und denkt sich, und vor allen Dingen wird er jetzt allen erzählen, dass wir versucht haben, ihn reinzulegen. Das ist nach hinten losgegangen. Alles, was wir gemacht haben, auch die fragwürdigen und illegalen Sachen, die wir gemacht haben, die werden genau das Gegenteil erzeugen von dem, was wir wollten. Die Romulaner werden noch entschlossener sich davon zurückziehen, in irgendeiner Form uns zu helfen.
Wir sind am Arsch.
Wir sind am Arsch, ja. Und dann?
Dann, ich weiß gar nicht.
Du bist schon sehr amüsiert, wenn du nur drüber denkst.
Ja, ich überlege gerade, wer die frohe Botschaft überbringt. Ich glaube Garak, oder? Nee, ich sehe Garak nur lächeln.
Nein, ist es jemand anders?
Ich glaube, Worf überbringt es.
Ich glaube, Worf, ja. Ja. Worf sagt, hier, wir haben Neuigkeiten. Dieser romulanische Politiker, dessen Schiff ist explodiert.
Einfach so.
Und Sisko, einmal diesen hier so, puh. Und dann, genau, dann geht er los, so war's. Genau, dann geht er los und geht zu Garak in die Schneiderei und haut ihm aufs Maul.
Das finde ich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Also
volle Granate. Garak fliegt über den Tisch, knallt hinten runter und sagt, oh, ist es passiert? Und da lacht er dann. Ja. Sie haben eine Bombe in dem Shuttle untergebracht. Sie haben das die ganze Zeit geplant. Ja, und wissen Sie, wie schwierig das war? Das ist schon so großartig.
Unser Plan ist dann von Garak, dass die Romulaner das Wrack untersuchen, feststellen oder zum Schluss kommen werden, dass das Dominion das Shuttle angegriffen hat, weil sie die Überreste dieses USB-Sticks drin finden werden. Und durch die Zerstörung kann man nicht mehr feststellen, dass es tatsächlich eine Fälschung ist. Und es wird dann so wirken, als hätte der Senator die Beweise dafür gefunden, dass das Dominion sich gegen die Romulaner stellen will und das Dominion hätte dann versucht, es zu verhindern, dass er damit nach Romulus kommt. Und dann schließen sich tatsächlich die Romulaner dem Krieg an. Und das ist alles genauso gelaufen, wie Garak es geplant hat.
Ja.
Und es ist so krass, dass nur ein einziger Mensch mit Kontakten, also eine Person in diesem Fall, ist ja kein Mensch, mit Kontakten und dem absoluten Willen und dem leck mich am Arsch, dann sterben sie halt alle, dazu in der Lage ist, eine ganze Nation in einen Krieg zu verwickeln.
Ja.
Den Fälscher hat er übrigens offscreen auch umbringen lassen. Ja, stimmt, den sehen wir auch nie wieder. Den ist auch nicht schade. Also den Senator, den fand ich eine sympathische, coole Figur tatsächlich. Mhm.
Ja.
Also für einen Romulaner. Der Fälscher, naja. Also ich denke, dass die Szene, dass er eine Bardame angrabbeln möchte und Quark sich da in den Weg stellt und dann sticht der Quark nieder, die hat ihm nicht geholfen.
Nein.
Also da denkt man sich schon, um den ist nicht schade. Ne?
Also es baut ja alles so auf, dass man bei jeder Sache sich jeweils denkt, ah, ist ja nicht so schlimm. Also wir werden da ja genauso entlang geführt wie Sisko. Mhm. Mit dem, ja, das ist eine logische Entscheidung. Ja, dann muss man das jetzt halt machen. Ja, den Fälscher auszunutzen, ist ja jetzt ganz ehrlich gesagt nicht schlimm, oder den verschwinden zu lassen, weil, mein Gott, der ist ja wirklich ein Arschloch.
Und die Klingonen und so wollen den eh töten.
Ja, also, und Garak spielt halt alle gegeneinander aus. Aber wir sehen es durch Siskos Augen, als er es erzählt. Und am Ende steht er da mit der Wahl, er sagt die Wahrheit und meldet das. Und damit war alles umsonst. Oder er schweigt und billigt damit das, was Garak getan hat.
Tja, Captain Picard hätte das sofort seinem Vorgesetzten gemeldet.
Captain Picard hätte es gemeldet.
Gemacht, ne? Also von vornherein hätte er das nicht gemacht.
Der hätte schon früher eine Linie gezogen.
Hätte vermutlich den Fälscher schon gar nicht aus dem Knast geholt. Mhm. Oh, aber das ist so eine Folge, die ich finde, gerade, also es geht ja darum, wer ist bereit, sowas zu tun und wer hat die Fähigkeiten, sowas zu tun. Also klar, du brauchst halt irgendwie schon jemanden, der ein Geheimagent ist, in Anführungsstrichen, der also weiß, wie gewisse Dinge funktionieren und der ich sage mal so,
keine Hemmungen hat.
Ja, und zu windigen Figuren oder zu windigen Personen Kontakte. Und das ist so, ich finde das sehr gruselig. Gerade, also, immer wenn man sich klar macht, dass ein gewisses Staatsoberhaupt auch ein Geheimagent ist und ich mir manchmal immer denke, ich so, man braucht wirklich nur den Willen. Man braucht nur den Willen und die Kontakte für ganz gruselige Dinge.
Und das Geld für zigtausende Facebook-Trolle oder Social-Media-Trolle.
Ja, und einfach 85 Liter biologischen Waffen.
Genau, wo wir nicht wissen, wo sie hingegangen sind. Es ist ja irgendjemand, der eben diesen Stick, also wir haben diese Person ja namentlich, weder namentlich erwähnt gesehen, noch haben wir gesehen, wer das ist oder wer das haben wollte und wofür. Es verschwindet einfach, es versandet irgendwo. Gruselig. Und darum, also diese Folge hatte für mich dann im Nachhinein habe ich gedacht, boah, das ist mir echt was entgangen. Das hatte richtig Impact. Also wenn man dann so nach so einer Folge da sitzt und denkt, scheiße, das habe ich beim ersten Mal gucken, habe ich das komplett übersehen irgendwie. Das ist so neben mir an mir vorbeigelaufen.
Ja. Und vor allen Dingen der Abschluss mit Cisco, der dann sagt, ist, das Schlimmste daran ist, ich kann damit leben.
Ja.
Kann er?
Kann. Und er sagt dann, I can live with it.
Er sagt
das. I can live with it. Er wiederholt es dann auch noch eher als Frage. Und das ist wirklich der Punkt, an dem er da zu knapsen hat, dass er feststellt, dass er bereit ist, das zu machen. Und das wiederum macht ihn dann fertig. Also, dass der sein erster Instinkt ist zu sagen, der erste Instinkt ist, Garak die Fresse zu polieren, aber dann sein zweiter Instinkt ist zu sagen, ja gut, dann ist es so gelaufen und eigentlich ist es ja gut für uns.
Ist aber
das halt ist so krass, ja? Ey. Krasse Folge, absolut krasse Folge. Das, zumal das ja auch ab dem Zeitpunkt, wenn man sich das überlegt, wie das anders gelaufen wäre, ab dem Zeitpunkt dreht sich's ja. Ab dem Zeitpunkt nimmt dann ja auch die Handlung, das ist ja kurz vor Ende der sechsten Staffel. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, also die siebte Staffel befasst sich eigentlich nur noch mit dem Dominion-Krieg und ist im Prinzip die erste Staffel, die quasi jede Folge Metaplot-Elemente hat.
Mhm.
Und zwar viele im Verhältnis zu vorher. Also natürlich nicht zur horizontalen Erzählweise, was heute so normal ist. Aber zu dem Zeitpunkt war das, also die Folge war ziemlich, also die Staffel war ziemlich dicht von den Ereignissen her. Und
ja,
das ist so der Auftakt. Und dann sieht man ja auch reichlich Romulaner sterben innerhalb dieser Schlachten.
Ja, die das alle nur durch einen Trick in den Krieg hineingezogen wurden.
Ja.
Wir müssen jetzt, glaube ich, gar nicht groß Worte darüber verlieren, warum diese Folge so spektakulär ist oder warum die generell so gut angenommen wird. Es wird als eine der besten Star Trek-Folgen überhaupt gewertet, egal wie man fragt. Außer, dass der Inhalt halt großartig ist und wirklich zum Nachdenken anregt, facettenreich, finde ich es aber trotzdem bemerkenswert, mit wie wenig sie arbeiten, um diesen Impact zu erzeugen.
Wir sehen nicht die Raumschlachten, die stattfinden, und wir sehen nicht, wie die Leute im Auftrag von Garak Sachen machen oder wie er die Bombe versteckt. Wir sehen immer nur die Gespräche und die Taten der Leute im Kern des Geschehens, und die müssen alles widerspiegeln. Und Avery Brooks als Cisco und Andrew Robinson als Garak sind einfach, die funktionieren so gut miteinander in der Folge.
Man muss sich immer vergegenwärtigen, aus der heutigen Sicht, wo Fernsehen wie Film funktioniert, das hat jemand an einem Wochenende geschrieben. Es wurde in 4 Tagen runtergedreht und an einem Tag geschnitten.
Wahrscheinlich, ja. In 5 Tagen vielleicht. Normalerweise haben sie ja versucht, irgendwie eine Woche eine Folge oder etwas mehr zu schaffen.
Aber krass. Ich glaube, das war keine von den Folgen, wo sie so lange dann gedreht haben, weil sie halt wirklich nur im Studio sind. Sie sind nicht auf irgendwelchen Felsen in Las Vegas oder Styroporkulissen.
Waren ja auch wirklich nicht viele, also gar nicht viele Orte dabei. Ich meine, die ganzen Szenen mit Cisco, die er mit seinem Logbuch spricht, das ist ja nicht viel in Summe. Ja,
sein Wohnzimmer. Und genau, ansonsten bist du in der Bar und
in der Schneiderei.
In dem Konferenzraum, und ich glaube, das war es schon fast.
Genau, in so zwei.
Wann sind wir dich auch zwischendurch in Odos?
Ja.
Constabulary oder so? Ja, aber so ein paar Standardorte einfach von der Station. Das war's.
Genau, wenn Worf kommt, stehen die auf irgendeinem Flur. Also
oder in deinem Flur.
Ja, ja. Also das sind, genau, ja, und in seinem Büro auch nochmal mit Jadzia, wo er dieses Probegespräch hat. Aber das ist tatsächlich alles nur drumherum. Und es sind auch gar nicht so viele Figuren. Also das war eine ruhige Woche für die anderen.
Ja. Die haben wahrscheinlich gleichzeitig andere Szenen gedreht, ne? Das ist ja.
Ja, unfassbar, absolut großartig. Und dann stirbt Jadzia und das ist mega scheiße.
Spoiler, sie stirbt ein paar Folgen später, ja.
Ja.
Natürlich hätte man das viel besser einbauen können, wenn man das vorher besser hätte planen können, dass das der Grund ist, warum er dann bereit ist, so weit zu gehen.
Weil Jadzia gestorben ist.
Das hätte Jadzias Tod dramaturgisch einen Sinn verliehen, der jetzt fehlt.
Ja, ja, das finde ich auch. Das hätte man dann an Schluss packen können. Es ist auch so. Ich fand es wieder mal ganz, ganz schlimm, weil es so beiläufig ist.
Sie haben halt immer nur 45 Minuten für so eine Story, ne? Und dann kriegen sie das nicht wirklich hin. das aufzuarbeiten. Es gibt, glaube ich, nur einen Moment in der ganzen Star Trek Fernsehgeschichte, wo sie den Impact von dem, was passiert ist, wirklich zelebrieren können. Und das ist halt die Folge, die direkt nach der Borg-Geschichte kommt, nach der Best of Both Worlds Doppelfolge, wo sie eine ganze Folge nur haben, damit Picard sich wieder berappeln kann.
Hm. Ja, stimmt. Nachdem Tascha ja tot ist, ist es ja auch im Prinzip einfach interessiert keinen.
Ja. Business as usual.
Genau. Der Einzige, der heult, ist Data, und das ist schon bezeichnend.
Es gibt in Deep Space Nine auch eine Folge, die sich damit beschäftigt, dass sich jemand von etwas, was passiert ist, erholen muss. Und die dreht sich um Nog, den kleinen Ferengi.
Ja.
Es gibt eine Folge mit einer sich lang hinziehenden Schlacht, die eben so.
Die auch sehr gut ist.
Wie zermürbend Krieg es darstellt. Nog verliert in dieser Schlacht sein Bein.
Mhm.
Und wir haben tatsächlich eine ganze Folge, die sich nur damit beschäftigt, wie er damit irgendwie sich arrangieren muss.
Ich meine, es scheint keine schlimme Sache zu sein im 23. Jahrhundert. Dann kriegt man offenbar dann wächst das irgendwie nach. Ja, also irgendwas bekommt er da, irgendwas, was organisch ist. Das ist ja keine Prothese in dem
Sinne. Also es sieht organisch aus, ja.
Weil ich kann das minimal nachvollziehen. Ich habe mal einen Wirbel gebrochen und und habe Knochenzement reingekriegt nach einer OP. Und ich bin nicht damit klargekommen, dass der Schmerz auf einmal weg ist. Das war körperlich, fühlte sich das völlig falsch an. Alles in deinem Körper fühlt sich falsch an. Hm. Du wachst aus der OP auf und bist beduselt von der Betäubung. Und der Schmerz ist weg. Vorher hattest du Schmerzen. Und zwar richtig üble Knochenschmerzen. Und die sind dann weg. Das fand ich total seltsam. Weil der Schmerz mit dem gestauchten Gewebe drumherum und die Muskeln, das ist irgendwie noch da. Ich fand das war ein ganz komisches Gefühl. Also ich glaube, das Trauma, völlig egal, bei Humanoiden bleibt halt einfach ein paar Wochen, Monate, wie dem auch sei. Also wenn du Teile verlierst. Ich fand das gut. Ich fand die Folge ziemlich gut, muss ich sagen.
Die mit Nog jetzt?
Ja.
Okay.
Das hat da mir
gehen wir über die auch irgendwann mal.
Ich mag diesen Vic Fontaine-Scheiß eigentlich überhaupt nicht. Das habe ich
auch nicht.
Was soll das denn? Verdammte Axt. Aber das ist irgendwie ein verbindendes Element. Aber der ging mir mega auf den Sack.
Vor allem, das kommt so spät rein. Das ist ja erst in der 6., 7. Staffel, dass dieser Charakter dann so wichtig wird und dass das so ihr Rückzugsort wird gegen den Krieg. Und ich verstehe halt nicht, warum sie sich einen komischen Nachtclub-Sänger aus den 30ern oder was das ist, oder 50ern.
Nee, aus den 50ern. Also 50ern. Das soll so ein Frank Sinatra-Ersatz sein.
Ich glaube, so, ursprünglich war sogar geplant, dass Frank Sinatra Jr. den spielt. Und dann haben sie aber sich gegen entschieden, weil sie irgendwie, der Sohn von Frank Sinatra wollte nicht, dass er da auftaucht, um nicht seinem eigenen Vater das Rampenlicht zu stehlen, dass sich im 23. Jahrhundert oder im 24. Die Leute eher an Frank Sinatra Jr. erinnern als an Frank Sinatra. Und deswegen haben sie eine Figur erfunden.
Mhm.
Aber so oder so ist, glaube ich,
Völlig weird. Ich finde das nach wie vor, also ich fand die Folge witzig, wo sie ein Baseballspiel machen und wo sich Sisko auch in den kompletten Coach-Arsch verwandelt.
Ja.
Weil er gewinnen will gegen irgendjemanden, dem auf der Akademie auf den Sack gegangen ist.
Gegen Vulkania, genau. Ja.
Genau, und schön, einfach schöne Charakterstudie, wie die Leute so drauf sind oder wie die damit umgehen mit Druck und dass Romus einfach überhaupt nicht geschissen kriegt. Fand ich toll. Also insofern, ich bin pro Holodeck-Folge, aber Vic Fontaine,
Aber Vic Fontaine's Story führt dazu, dass wir irgendwann mal die gesamte Truppe in altmodischen Heist-Klamotten.
Richtig, ja, und das war's wert. Also die dann noch diese Leute zusammenzuführen zu einem Freundeskreis.
Mhm.
Als Teambildungsmaßnahme.
Und die gemeinsam ein Casino ausrauben.
Genau, und auch Vorlage für all die großartigen Mass Effect-Party-Szenen, die dann später kamen, oder? Sonst gäbe es wahrscheinlich auch solche Szenen nicht.
Ich möchte zum Abschluss noch etwas erwähnen, was ich gerade auf der Wikipedia-Seite zu der Folge gefunden habe.
Ja.
Die hatte ich eigentlich nur aufgemacht, um zu schauen, wie sie insgesamt bewertet worden ist. Wenig überraschend, sie ist hervorragend bewertet worden, in der Regel. Der Titel In the Pale Moonlight ist ein Zitat aus Batman.
Oh.
Hast du jemals im Fallen Mondlicht mit dem Teufel getanzt?
Ja.
Ich habe versucht, das rauszufinden. Ich habe es gegoogelt. Ich dachte, ist es ein Shakespeare-Zitat wieder? Nicholson sagt das zu Michael Keaton.
Es ist aus Batman. Aber Ronald D. Moore, der die Folge geschrieben hat, wusste nicht, dass das in Batman eine neue Zeile war. Er dachte, das wäre irgendwie, ja, wäre ein Shakespeare-Zitat oder so oder eine alte Volksweisheit oder so.
Ach, schön.
Aber es ist für den Batman-Film geschrieben worden.
Der dann noch relativ neu war. Das ist ja erst 7 Jahre später oder 8 Jahre später. Okay, schön. Das ist ja großartig. Ich fand es auch immer die beste Szene aus diesem Film, auch, also die beste Dialogzeile, auch wenn sie irgendwie sehr, sehr pathetisch und melodramatisch und kitschig ist. Aber ja, alles klar. Gut, dann hat jetzt Cisco mit dem Teufel getanzt. Garrick ist der Joker.
Das passt auch, so wie er lacht. Und so gerne, wie er Chaos macht. Ja, ja, die Anleihen sind da.
Ich weiß nicht, ob sie den Order so viel Platz für Anarchisten hat.
Naja, er ist ja auch rausgeflogen.
Ja, okay, so gesehen.
Aber auch das fand leider, auch sein Hintergrund war immer großartig, ne? Der versucht hat, diesem Vater gerecht zu werden. Super. Also.
So sehr, wie wir sie jetzt, ja?
Die ganzen Figuren sind alle letzten Endes wirklich gut geschriebene Figuren, die auf die eine oder andere Art und Weise im Gegensatz zu allen anderen Star Trek-Figuren tatsächlich richtig krasse Traumata hatten. Also die entweder in Kriegen teilgenommen haben oder an irgendwelchen Verschwörungen oder für irgendwelche Geheimdienste gearbeitet haben, die alle Dreck am Stecken haben. Finde ich schon gut.
Auch wenn das nicht von Anfang an so geplant war, glaube ich.
Ja.
Aber es ist ja auch bei all der Liebe für diese Folge der Punkt, wo das klassische Gene Roddenberry Star Trek endgültig begraben wurde. Weil viele sagen, ja, das moderne Star Trek ist so düster und so zynisch und so dystopisch und früher in den 90ern war das ja alles noch ganz anders. Und dann zeigt man ihnen diese Folge, ja, und dann werden sie ganz schnell ruhig. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch in den 90ern schon Leute gesagt haben, das ist aber nicht mehr mein Star Trek. Weil so benimmt sich ein Captain der Sternenflotte nicht. Meint ihr, dass das schädlich war für Star Trek an sich oder muss man einfach erwachsen werden und anerkennen, dass es eben auch Teil des Lebens ist, solche Entscheidungen treffen zu müssen?
Dinge verändern sich. Und ich finde, dass Star Trek auch ein Recht auf Veränderung hat. Und ich finde, es wird dadurch ja nicht schlechter. Ich finde es immer ganz, ganz scheiße, wenn Leute sagen so, oh, das ist das Tollste von der Welt und das war's, und nur das ist das Wahre. Man kann da immer nur, weiß ich nicht, Peter Ustinov, habe ich heute noch ein Zitat gelesen, wobei das auch nicht von ihm ist, aber der gesagt hat, das sind irgendwann die, heute sind die Zeiten, wo wir uns in 10 Jahren dran zurückerinnern und sagen, dass das ganz toll ist oder so. Und warum nicht? Also, warum sollen nicht Sachen, die vergangen sind, dann irgendwie cool sein, aber trotzdem muss man sich ja nicht der Veränderung verwehren. Finde ich.
Ich dachte aber auch, heute sind auch die Zeiten, an die man sich in 10 Jahren zurückerinnert und sich denkt, wie konnte ich so eine rückständige Scheiße sagen?
Ja, das kann auch sein. Ja.
Wie konnte ich diese Personengruppe so behandeln, die ich heute akzeptiere als
Und möchte man nur dazu sagen, Star Trek ist tatsächlich egal wo, auch immer wieder wegweisend gewesen. Ne? Wie Star Trek hatte den ersten, da sagte man noch gemischtrassigen Kuss. Im Fernsehen.
Auch wenn es nicht freiwillig war, ne? Die standen ja unter Gedankenkontrolle.
Ja, das ist völlig egal. Man hat sich aber getraut. Letzten Endes ging ja darum, dass es dann gesendet wurde. Und im weiteren Verlauf DS9 war es dann ja, die den ersten homosexuellen Kuss in Serie, also in einer Serie, nicht in Serie, haha, in einer Serie hatten.
Stimmt.
Ja, wobei Ira Stephen Bann der Doku über Deep Space Nine sagte, dass er sich diese Medaille nicht anstecken möchte, so progressiv zu sein, weil es eher Fanservice war. Ja, das ist eher so, guck mal, wir zeigen euch Jadzia in einer Situation, wo ihr sie sehen wolltet. Und dadurch, dass sie halt auch nicht rein weiblich ist, ist es auch nicht wirklich ein lesbischer Kuss gewesen, weil sie ja auch einen männlichen Körper vorher hatte und all das. Ich verstehe, dass er das selber nicht, dass er sich mit diesen Lorbeeren nicht schmücken möchte.
Ich bleibe ja auch nach wie vor dabei, dass es letzten Endes natürlich irgendwie immer die faule homosexuelle Lösung ist, weil Frauen dabei keine Macht verlieren. Frauen gewinnen Macht durch Homosexualität. Und das ist bei, das ist ja das, was wir Star Wars letzten Endes vorwerfen können. Weil man sich da gegen die Jungs entschieden hat, für die Frauen zum Beispiel. Und das finde ich jetzt immer die faule Lösung.
Ja.
Aber es ist halt eben, Fortschritt muss halt passieren. Und es ist egal, wer es anfängt. Irgendwann, es geht darum, dass es passieren muss, sonst wird es nicht normal. So.
Und ich fand es heute nicht geschafft. Sorry?
Ich fand es aber damals, also ich habe vor dem vor der Glotze gesessen und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe gesagt, nein, nein, das trauen sie sich jetzt nicht. Nein, doch, sie tun's. Und ich war hin und weg völlig begeistert und gesagt habe, ja, und das ist der Grund, warum ich diese Serie auch liebe.
Also, ach, die Space Nine jetzt, nicht Star Wars. Okay, dass sich bei Star Wars im Hintergrund zwei Frauen küssen, die sich keiner interessiert.
Nein, das interessiert auch keinen. Heute interessiert es keinen.
Sie haben es auch 5 Jahre später ja nicht geschafft, irgendeine relevante homosexuelle Beziehung einzubauen. In Andor gibt es, glaube ich, 2 Frauen, die, was man an der Hand ist, auch nur angedeutet. Mhm. Aber ist es immer noch sehr halbherzig und ich finde das ist auch fast schon peinlich, dass sie das nicht hinkriegen. Während sie es dafür in den Comics unglaublich bemüht versuchen, da ist plötzlich jede Figur queer. Mhm. Und dafür haben sie sonst keine Charaktereigenschaften. Das nervt mich dann erst recht.
Ja, das ist, ja gut, das ist
Tokenism.
Ja. Ja.
Ja, aber das hier, das hier ist eine gute Folge, auch wenn sich keine 2 Personen des gleichen Geschlechts küssen. Auch wenn wir wissen, dass Andrew Robinson der Meinung war, Garak und Bashir hätten rumsnocken sollen.
Ja, bin ich auch der Meinung. War ich auch, als ich es als Jugendlicher gesehen habe, auch ganz fest der Meinung, dass das eine Beziehung werden könnte. Deswegen fand ich Garak auch ein bisschen, weil er sehr übergriffig ja auch ist, ne? Also er stalkt ja Bashir richtig und fasst ihn an, ohne dass er das will. Und man merkt auch, dass Bashir das nicht 100%ig recht ist, am Anfang zumindest. Und deswegen hatte ich ein bisschen Angst vor Garak. Also ich fand ihn unangenehm als Kind.
Ich fand ihn cool. Das war lange Zeit meine Lieblingsfigur bei Deep Space Nine.
Ist ja auch fantastisch. Was sagst du denn dazu, dass der Punkt ist, wo Star Trek düster wurde? Also hast du damit ein Problem?
Nein, habe ich nicht. Ich habe schon so die Föderation ist schon gedacht als ein positives Zukunftsbild.
Ja.
Aber ich kann es überhaupt nicht übel nehmen, dass Leute irgendwann gesagt haben, wir brechen damit und schauen mal, wie gut hält diese Utopie denn den Druck aus unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Ja. Und genau darum geht's ja in dieser Folge, dass dass jemand, der aus dieser utopischen Gesellschaft kommt, in diese Situation kommt und der Typ aus dem faschistischen Staat führt ihn an der Nase herum.
Ja.
Weil Garak weiht ihn ja nicht im geringsten ein, weil ihm klar ist, dass er dann was dagegen hätte und fast so ein bisschen wie so, ja, Kindern muss man nicht alles erzählen.
Das ist so ein bisschen auch wie heute, ne, wo wir blauäugigen Westler überhaupt nicht klar unsere Köpfe bekommen, was in Putins Kopf vorgeht.
Richtig.
Also gar nicht nachvollziehen können, dass jemand so berechnet sein kann, weil wir einfach zu naiv geworden sind.
Ja, richtig.
Ja, aber ich finde, stell dir mal vor, die hätten das weitergemacht wie in TNG für nochmal 10, 15 Jahre. Und
dann wäre Star Trek tot.
Dann wäre Star Trek wahrscheinlich schon richtig tot, ja.
Ja, es ist einfach so viel Gutes an tollen Stories, an tollen Momenten daraus entstanden, dass sie gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Einige meiner, nicht nur diese Folge, sondern dann auch in der 7. Staffel sind noch einige Sachen, die ich absolut großartig finde, bis zu 80% des Finales, wo ein paar der besten Szenen auch überhaupt sind, finde ich, wie die Leute voneinander Abschied nehmen.
Ja. Ich kann verstehen, dass man sagt, Captain Picard und seine Bande sollten alle Role Models sein. Das sind Leute, an denen man sich moralisch orientiert. Ich finde, Star Trek TNG zu gucken, ist so ein Grundkurs in Sachen Ethik, den sollte man sich mal geben. Die Kinofilme auch.
Ja, und das hier ist der fortgeschrittene Kurs.
Das ist der, und jetzt hier TNG ist sozusagen im Vakuum, ja, wenn du die idealen Bedingungen hast. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir den Feldtest machen. Kann man das weiterführen? Wenn man jetzt die ganze Zeit gesagt hätte, wir ziehen das durch wie bei Captain Picard, als perfektes Role Model, dann wäre es irgendwann sehr preachy, obwohl es schon sehr preachy und sehr von oben herab geworden, weil es ja immer so ist, wir stehen ja wirklich drüber, wir stehen im wahrsten Sinne des Wortes drüber, wir sind in unserem Raumschiff. Und die da unten auf dem Planeten der Woche mit ihren veralteten Problemen aus dem 19. Jahrhundert oder 18. oder 20. Jahrhundert, den erklären wir jetzt mal, wie bessere Menschen das lösen. Und das funktioniert ein Stück weit, aber genau, irgendwann muss man dann vielleicht auch mal von seinem hohen Ross runterkommen und sagen, übrigens, wir stehen eben nicht drüber. Ja, es wäre mega arrogant zu sagen, wir zeigen jetzt immer nur aus unserer Halbgott-Perspektive, wie wir fortschrittlichen Wesen das schon lange gelöst haben, das Problem. Wir zeigen zwar nie, wie wir das Problem lösen, wir sagen nur, wir haben es gelöst und jetzt kommt mal klar hier unten, ihr komischen, feldtragenden, Knochen in den Haaren rumschleppenden Neandertal-Cowboy-Indianer oder was auch immer diese Woche für Kostüme gefunden wurden, um die primitiven.
Ja.
Ja, also Picard wird dir gezeigt und gesagt, du willst wie diese Person sein. Und Sisko wird dir gezeigt und glaubst du könntest diese Person sein? Hm. Was hättest du gemacht? Kannst du das nachvollziehen oder löst das Abneigung in dir aus? Und warum? Das ist, wie gesagt, der fortgeschrittene Kurs.
Ja.
Es ist ja auch nochmal so eine Sache von Utopie schafft auch irgendwie Selbstgefälligkeit, ne? So im Sinne von, ja, bei uns ist alles schön und bei uns ist alles, also wir müssen gar nicht von unseren Werten abrücken. Unsere Werte sind ideal und es ist alles perfekt und es ist toll. Ja, und was ist halt, wenn da so ein Eroberer loszieht und sagt, so, das ist jetzt alles meins. Oder ich sortiere dich mal um, weil ihr seid so unsortiert. Was tut man? Und ich finde, das ist durchaus eine berechtigte Frage. Und dann, also auf so einem, gerade, das liebe ich an Science Fiction, weil das ist so ein Denkspielplatz, genau für sowas. Weit genug weg von der Realität, aber nah genug dran, um die Parallelen zu ziehen oder die Verbindung. Mhm. Ja.
Es wird ja oft auch jetzt den moderneren Serien vorgeworfen, dass sie es dann sind, die endgültig Star Trek die Utopie weggenommen haben, am Beispiel von was in Discovery passiert und wie die Leute in Picard mit künstlichen Lebensformen umgehen und mit sich selber. Und das Meme, das dann immer eingeblendet wird, ist halt wie der Admiralin, die Picard empfängt, ihn mit dem F-Wort belegt. Mhm. Also was sagt sie hier? Fucking irgendwas, Arrogance oder sowas, sagt sie zu ihm. Und ich habe gar kein Problem damit, dass diese Welt düsterer geworden ist. Ich habe ein Problem damit, wie diese Figuren miteinander umgehen, die in einer Welt aufgewachsen sind, die zumindest dafür sorgen sollte, dass sie einen Anstand haben. Ja, auch wenn das eine scheiß Welt geworden ist, warum muss man denn diesen alten Mann beschimpfen, der da in seinem Büro steht? Warum musst du den mit fucking Arrogance begrüßen? Warum schreibst du eine Serie um einen so unglaublich unsympathischen Charakter wie Michael Burnham? Also, ich weiß nicht, ich glaube, Patricia findet Michael Burnham nicht so schlimm.
Wir haben ja auch nicht geschaut, wo ihr Character-Arc noch hinführt, weil wir irgendwann nicht mehr weitergeschaut haben.
Mein Problem mit dieser Serie ist, dass sie dramaturgisch, die erste Staffel zumindest, nicht funktioniert, weil die Sympathien nicht bei der Hauptfigur liegen können, nach dem, was sie in der ersten Folge gemacht hat. Und sie dafür auch nie irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird, auf eine vernünftige Art. Und sie lernt auch nichts draus. Das ist mein Problem damit. Bist du noch da, Patricia?
Ja, bin ich. Ja, ja. Ich überlege gerade. Weiß ich jetzt nicht. Habe keine Gedanken drüber gemacht. Wo habt ihr nicht weitergeguckt?
Discovery. Nach Mitte Staffel 2 habe ich aufgehört. Ich glaube, ich habe wirklich mit der Szene ausgemacht, wo sie sagen, und das ist die Kraft der Mathematik.
Und ich habe echt. Ich hab Discovery noch viel weniger geguckt. Ich habe, glaube ich, die erste Staffel angefangen und war in der Mitte sehr gelangweilt. Ich gebe das zu. Ich muss das nochmal nachholen. Aber das war eine der, also Discovery fällt für mich, ich hab wirklich aufgehört, Star Trek zu gucken mit Voyager, weil ich das ganz schlimm fand. Voyager war für mich der Tod. Ganz furchtbar. Okay. Bin ich nicht mehr zurechtgekommen. Und alles, was danach kam, habe ich nur so angefangen zu gucken und denk, langweilig. Also ich habe mich jetzt nochmal rangewagt, nur nochmal Enterprise zu gucken. Und ich finde es echt übel sexistisch, aber
es ist halt, kann's auch nicht gucken.
Es ist halt eine Star Trek-Serie. Ich komme irgendwie, ich werde durchkommen, ich kriege das hin. Aber da hasse ich zumindest nicht alle Figuren. Ich hasse sie nicht alle. Und bei Discovery war ich echt gelangweilt. Ich war richtig gelangweilt. Also, und jetzt Strange New Worlds ist für mich sowas, wo ich sage, oh, das ist ein Schatz. Da gucke ich jede einzelne Folge. Ich habe immer noch Folgen über. Ich gucke die Folgen zelebrierend mit einem Kakao auf der Couch sitzen und will jede Minute in mich aufnehmen, weil die so gut sind.
Ich glaube sogar, dass Strange New Worlds eigentlich die bessere Star Trek-Serie ist. Also, dass Deep Space Nine diesen Rang abgelaufen bekommen hat. Vor allem, wenn man ohne Vorbelastung reingehen möchte. Also, wenn man wirklich nur eine Serie, ohne dass man viel über Star Trek weiß, sich reinziehen möchte und unterhalten werden, ohne halt gleich irgendwie diese Welt zu studieren, dann ist Strange New Worlds, glaube ich, besser.
Ich finde Strange New Worlds irgendwie, fand ich, die nimmt sich auf so eine ganz angenehme Art und Weise nicht hundertprozentig ernst. Das finde ich ganz toll. Also alleine diese Märchenfolge war sowas, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist, also wenn sich der Hauptcharakter, der Captain, sich jetzt zum Eimer macht, finde ich super. Also das sind so, das waren so einfach so Dinge, ich meine, okay, klar, sie haben es natürlich auch wieder da das so gemacht, dass das dann sehr kurz ist. Oh, dann haben wir jetzt hier die perfekte Lösung, hoppla, ja, wir haben ja nur noch 5 Minuten Drehzeit, naja gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also es wirkt dann zum Schluss ein bisschen hastig, aber auch das nimmt sich nicht so hundertprozentig ernst und das finde ich dann ganz angenehm. Aber
das sagst du offenbar, bevor du die Musical-Folge gesehen hast, oder?
Die Musical-Folge habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nein.
Na, dann bin ich mal gespannt.
Ich wusste, dass sie existiert. Ich bin bei Musical-Folgen aber echt kritisch.
Mhm.
Ich mag das nicht so gerne.
Ich auch nicht.
Die ist schon ziemlich Hit and Miss, was die Songs angeht.
Okay. Es ist so,
ich finde, so eine Musical-Folge lebt und stirbt damit, wie gut die Songs sind und wie gut sie eingebettet sind. Wenn du dich schon committest dazu, das zu machen, ich brauche keine gute Erklärung, warum das so ist, die sind immer Hanebüchen. Aber dann musst du halt im Gegenzug überrascht werden davon, wie clever die Songs sind oder dass die Leute überraschend gut singen können oder dass es schön inszeniert ist wenigstens. Und das ist halt bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht der Fall.
Ja, die Songs sind nicht toll und die können auch nicht wirklich alle singen. Man merkt, dass da Autotune drin ist. Und ich glaube, Nurse Chapel, die Sequenz hat mir am besten gefallen in der Kantine. Aber
ja, und die Nummer der Klingonen.
Ja, spoilern wir das jetzt nicht.
Nein.
Oh, ja. Dann werde ich gleich auf jeden Fall noch eine Star Trek-Folge gucken. Aber das ist tatsächlich so, da habe ich mich echt, ich glaube, du warst es. Also Nico sagte, nein, du musst dir das angucken. Und ich sagte, oh, die an Star Trek-Serien waren alle so schlecht, die letzten. Das hat mich alles nicht mehr abgeholt. Vielleicht bin ich zu alt, vielleicht will ich diesen Scheiß einfach nicht mehr sehen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich immer als den größten Star Trek-Fan der Welt empfunden, was das angeht. Aber Strange New Worlds, sehr geil. Ist richtig schön.
Freut mich, dass du Patricia dazu überredet hast, Nico.
Manchmal tue ich doch was Sinnvolles.
Aber ich glaube, du hattest ja auch angeregt, dass sie den Deep Space Nine Rewatch macht.
Ja.
Ich mache den jetzt auch gerade. Ich bin noch Mitte Staffel 1. Ich bin dann jetzt gerade von Staffel 1 zu Staffel 6 gesprungen, was echt hart war. Also der Bruch.
Das war vor allen Dingen, die letzte Folge, die wir gesehen haben, ist die, wo Bashir beinahe in Ohnmacht fällt, weil Sisko ihn ankackt. Und dann siehst du sie halt 6 Staffeln später, wo beide sich stark verändert haben und sehr eher auf Augenhöhe miteinander umgehen. Das war schon sehr süß.
Ja, der wird tatsächlich deutlich selbstbewusster. Und auch zu Recht. Ich fand ihn in den ersten Folgen. Nervig. Genau, ich fand ihn in den ersten Folgen richtig bleh. Also das ging ja mir mega auf den Sack.
Der ist ja auch irgendwie 28 oder sowas in der ersten Staffel. Der ist ein Baby, ja. Das ist eben ein Ding, das ich nie verstanden habe. Wir erfahren in der gleichen Staffel, dass er irgendwie Mitte 20, Ende 20 ist, trotzdem aber schon fertig ausgebildeter Arzt in der Sternenflotte, ja, und Rang eines Lieutenants in dem Alter. Gut, wird später ein bisschen mehr erklärt, warum. Und dann in der gleichen Folge heißt es, Keiko O'Briens Mutter wird gerade 100. Keiko O'Briens Mutter. Sie fliegen zur Erde, um ihren Geburtstag zu feiern. Entweder, ja, Keiko ist viel älter, als wir dachten, und mit 50 noch Mutter geworden, oder ihre Mutter ist mit 60 noch Mutter geworden. Und die kompletten menschlichen Lebenszyklen haben sich ja völlig verschoben in dieser Zeit, in der wir da sind. Warum muss jemand denn bitte mit 25 schon von der Uni und dann direkt in den Einsatz geschickt werden? Und darauf aufbauend, nochmal, die Frage habe ich schon mal gestellt, warum hat William Riker mit Mitte 60 kaputte Knie? Und beklagt sich darüber, dass er alt geworden ist.
Schlechte Gene.
Mit Mitte 60 hat Picard gerade mal das Kommando der Enterprise übernommen und mit Mitte 70 hat er noch F. Murray Abraham verprügelt.
Das stimmt.
Und der Charakter ist ja, da wurde klar gesagt, der Charakter ist älter als der Schauspieler, ne? Und
das stimmt, halt das ist bei Picard ist das gesagt worden. Aber es ist auch mittlerweile in der Lore, soweit ich das jetzt, ich habe zwischenzeitlich auch noch mal jetzt so Star Trek Romane gelesen. Mhm. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wie sich die Dominion Besatzung bei Beta Set aufgelöst hat. Das wird nämlich in einem Roman geklärt.
Ja.
Und
Loxana Treu hat sie alle verjagt.
Richtig. Richtig. Loxana Treu. Nein, eigentlich kann ich gleich drauf eingehen, aber tatsächlich sind Betasoiden werden 150, währenddessen Menschen so durchschnittlich 100 werden. Das ist tatsächlich gesetzt irgendwie.
Echt? Nur 100? Weil wir sehen so viele Leute, die über 100 sind. Also zum Beispiel.
Ja, durchschnittlich. Pille, durchschnittlich 100.
Ja, okay. Durchschnittlich 100.
Das ist so medizinisch. Mhm. Und auf, genau, Betaset wird vom Dominion besetzt und es ist ein, das, also das ist ja zwischen der 6. und 7. Staffel von DS9 findet dieser Roman statt und da zieht die Crew der Enterprise dann nach Betaset und Deanna Troi holt einen aus ihrer Studentenzeit einen Serienmörder, den Betaset auf irgendeinem Mond eingeknastet hat.
Schon wieder ein Betazoider Serienmörder, okay. Ein
Betazoiden Serienmörder, der die Leute damit umbringt, indem er ihnen ins Gehirn fuscht.
Aha.
Und es wird halt, es wird ewig lange im Dunkeln gehalten, wie, also der Roman ist Grütze geschrieben, ganz, ganz schlimm. lest es nicht, tut es nicht.
Okay.
Es ist verlorene Lebenszeit. Und sie holen diesen Typen da raus und wollen ihn dann dazu überreden, ihnen das Geheimnis zu verraten, wie man das macht. Also, ne, keine Ahnung, wie kann man jemanden mit den Gedanken oder mit den telepathischen Fähigkeiten umbringen. Dieser Typ sitzt natürlich da drin und hat irgendwelche Gehirnblockade-Chips im Kopf. Und dann holen die den aus dem Knast da raus und versuchen den irgendwo zu so einer Widerstandszelle zu bringen, die natürlich von Loxana Troi angeführt wird, von wem sonst.
Mhm.
Und der Typ unterwegs, der kriegt dann, als die Jem'Hadar sie angreifen, kriegt er wird dann gefragt, irgendwie, keine Ahnung, es sind zu viele, wir können die jetzt nicht alle platt schießen. Und er sagt, ja, dann nimmt mir meine Chips hier vorne raus und ich mach das für euch. Und da ist dann auch so eine Frage, so, und dann nehmen sie ihm die Chips raus und dann legt er die ganzen Jem'Hadar um und dann fällt er tot um.
Oh.
Weil die Blockade von dazu geführt hat, dass er diese Hirnfunktion irgendwie, also der kann seine Hirnwellen nicht mehr aufrechthalten und fällt dann halt tot um. Und dann habe ich gedacht, geil, und was machen sie jetzt? Und dann kommt wieder so ein Kniff, dass sie andere Leute, oder na, dass Deanna feststellt, dass wenn sie bei den Jem'Hadar tatsächlich ihre Gefühle denen unterschiebt, und zwar Leid und Empathie und das ganze gute betasoidische Zeug, dass die Jem'Hadar mit diesen Gefühlen nicht umgehen können, weil sie die nicht sonst haben und auf einmal erstmal stehen bleiben. Und dann kann man die alle abballern, sozusagen. Und das macht dann Betaset quasi gesammelt und blockiert oder beziehungsweise überschwemmt die Jem'Hadar mit Mitgefühl, Empathie und überhaupt irgendwie Gefühlen. Und die Jem'Hadar können das nicht wechseln. Und so wird Betaset dann wieder befreit. Es ist auch, also im Prinzip hättest du diesen Roman lesen können, das wäre so eine Folge gewesen. Es wäre eine gute Star Trek-Folge gewesen, 45 Minuten, hätte man gut hinkriegen können.
Ich finde es interessant, dass Sisko so fertig ist, wegen ein Agent hat vage in meinem Auftrag einen Mord inszeniert, währenddessen Deanna Troi fröhlich, gut, ja, dann bringen wir mit unserem Gehirntrick mal alle Leute auf diesem Planeten um, die nicht zu unserer Spezies gehören.
Ja, das eine Richtig. Ist trotzdem noch eine Schlacht und das andere ist ein Mord, aber okay.
Aber das war krass. Das hatte ich auch gedacht. Ich denke so, was ist jetzt die Aufklärung da? Das ist doch scheiße. Ich war das ein bisschen kurz gedacht, aber naja, gut. Gut.
Dann vielen Dank, Patricia, dass du uns deinen
Ich danke euch.
Freitagabend geopfert hast.
So ein Quatsch.
Vielleicht wiederholen wir das nochmal, wenn du mit Strange New Worlds durch bist.
Ja, also über Star Trek jederzeit und immer. Das war heute hoffentlich ein schöner Geburtstag von ein schöner 69. Geburtstag.
Ich hoffe, dass sie ihn schön feiert, wenn wir das hier aufnehmen. Es ist ja, glaube ich, noch Nachmittag in den Vereinigten Staaten, wo auch immer sie gerade sitzt. Und ich hoffe, dass sie mit ihrem Mann, Jonathan Frakes, die sind doch wirklich verheiratet, oder?
Die sind, genau. Und Michael Dorn sitzt vermutlich am Tisch.
Das ist doch alles echt, oder?
Ja.
Ja.
Michael Dorn sitzt vermutlich bei ihrem Tisch. Sie hat in irgendeinem Panel mal gesagt, der frisst mir mal den Kühlschrank leer.
Ich weiß auch gar nicht, ob sie noch in den USA lebt oder wieder in England. Sie kommt ursprünglich aus England, ne? Und vielleicht ist sie aber auch zu ihrer Oma nach, die auch sicher noch lebt, nach Griechenland geflogen. Keine Ahnung. Ich hoffe, sie hat einen schönen Tag. Genau.
Ja. Okay.
Ja.
Gut. Ich beende dann mal hier unsere Aufzeichnung. Vielen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt, hoffentlich. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal bei The Good Bridge oder bei The Good Batch oder bei irgendeinem anderen unserer Formate bei Orgenspalter TV labert.
Oder beim Auftritt von Patricia.
Oder beim Auftritt von Patricia.
Die nicht nur in Frankreich auftritt.
Eher selten.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.